AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Wertungen sind für den Arsch. Wertungen sind komplett für den Arsch.
Wenn alle über dasselbe sprechen, wenn alle irgendwie gleich sind, dann macht es sich ja auch irgendwie langweilig.
Ich sagte aber auch, wenn ich eine Person nach ihrer Top 10 der liebsten Videospiele frage und ich 9 davon erraten kann, dann würde ich der Person dringend raten, mehr Videospiele zu spielen und vor allem nichts aus dem AAA-Sektor.
Und entsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass wir da jetzt eigentlich diesen Bogen bekommen haben und ja eigentlich eine grundsolide Lösung gebracht haben, mit der ich gut leben kann. Es ist jetzt vielleicht nichts, was die Industrie an sich rettet, aber im Grunde genommen, wenn du diesen Stil fährst, den wir jetzt so etabliert haben, dann kann es dir eigentlich auch egal sein.
Hallo meine lieben Enliven People, willkommen zu einem neuen Podcast bei eurem absoluten Lieblingspodcast im Internet, hoffe ich doch. Und zu einer sehr provokanten Aussage oder einem sehr provokanten Thema, das wir heute fundiert besprechen wollen. Und das kann ich natürlich nicht alleine mit mir selbst. Also doch, theoretisch könnte ich es, aber ich glaube, das ist nicht so hochwertig adäquat, wie wenn ich den Mann noch dabei habe, nämlich zum Beispiel Lord of Nerds, also den Lord of Nerds habe ich dabei, hinter dem sich nicht nur der König der Nerds befindet, sondern auch ein fantastischer YouTube-Kanal, der euch verschiedene Perspektiven auf Gaming gibt. Vor allem, wie unterscheidet sich Gaming nochmal, wenn man jünger ist, wenn man älter ist und was ist Gaming eigentlich? Und dafür habe ich dich heute hier und das ist richtig toll. Hi.
Hi, wunderschönen guten Abend an alle da draußen, ganz natürlich auch an dich, ganz besonders an dich. Danke für die Einladung und natürlich auch danke, dass du mich für dieses provokante Thema hier rausgesucht hast. Na, dann können wir direkt auf die Trommeln hauen, sage ich mal.
Ich kann das nicht imitieren. Ich glaube, das wäre besser, wenn ich es auf dem Schreibtisch machen würde. Aber ich habe es letztens schon mal bei Death Stranding 2 gesagt und das ist so ein Bauchgefühl und ich habe es irgendwie nie richtig in Worte gießen können und es ist auch vielleicht überspitzt. Aber die Aussage ist folgende: Ich habe das Gefühl, dass sich Gaming heute immer mehr wie Tinder anfühlt. Klammer auf, Disclaimer, ich sage nicht, dass Tinder schlecht ist. Ich sage aber, wir sollten Gaming nicht wie Tinder behandeln. Wie stehst du dazu?
Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es in irgendeinem Video von mir auch sogar direkt in das Intro mit eingebaut habe, dass Gaming tatsächlich wie Tinder ist, also modernes Gaming, muss man natürlich dazu sagen, das Gaming so der letzten Jahre. Und ja, dass da gerade mein Kanal sich auch immer weiter Richtung Retro-Gaming entwickelt, weil es halt einfach irgendwie eine Vorliebe von mir ist, die immer schon da war, die sich aber speziell so in den letzten Jahren immer weiter ausbildet, sage ich mal, weil ich gefühlt von so gut wie jedem modernen Game, das bei mir irgendwie in der Konsole landet, über kurz oder lang auf irgendeine Form enttäuscht bin oder einfach überdrüssig des Ganzen bin, es schon 10.000 Mal gesehen habe. Ja, und ich denke, wir gehen sicherlich gleich noch mal näher drauf ein, aber dieser Vergleich mit Tinder trifft da eigentlich schon ganz gut drauf zu.
Ich will noch einen zweiten Disclaimer einbauen. Natürlich könnt ihr mir jetzt uns in die Kommentare schreiben, ihr seid nur zwei alte Säcke und ihr kommt mit modernem Gaming nicht mehr klar. Das kann auch sein. Ich sage aber auch gleichzeitig, es ist schon ein Unterschied zwischen dem, was Thomas gerade als Retro-Gaming bezeichnet hat und was heutzutage rauskommt. Ihr könnt uns definitiv glauben und das werdet ihr auch genauso sehen, dass es da doch deutlich qualitative Unterschiede gibt, dass es einfach ein ganz anderes Gaming ist. Ich stimme dir komplett zu, dass auch meine eigene Selbstaussage ist. Aber was meine ich mit der Aussage, wenn ich das vergleiche? Ich finde, heutzutage ist Gaming oberflächlich geworden. Also Games sind oberflächlich geworden, Games setzen immer auf dasselbe und ich finde auch, die Spielenden selber sind sehr oberflächlich geworden. Das hat natürlich verschiedene Ursachen und es gibt bestimmt auch verschiedene Wege daraus, aber ich finde, wir sind beim Gaming oft momentan zu sehr auf den Orgasmus aus. Ne? Irgendwie, es muss schnell irgendwie knallen, es muss Action sein, es muss auch noch gut aussehen und es darf auf keinen Fall zu lange dauern, es darf nicht schlecht aussehen und ein Trailer muss mich in den ersten 3 Sekunden von sich überzeugen und länger als 3 Sekunden habe ich nicht. Ich sag dir, das erste Problem, was wir haben im modernen Gaming, es gibt zu viele davon.
Du meinst zu viele
Games. Es erscheinen pro Tag zu viele Games. Das war damals, als wir aufgewachsen sind. Ja klar, wir hatten nicht die Mittel, uns alle Spiele zu kaufen. Aber im Vergleich zu früher, heute erscheinen jeden Tag viel zu viele Spiele im Vergleich zu früher.
Ich weiß gar nicht mal, also bei mir speziell, wenn ich jetzt so an mein Problem mit dem modernen Gaming denke, ist das sehr weit hinten angestellt. Also ja, absolut. Also es ist bei vielen Publishern Fließbandarbeit. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch aktuell das Problem, dass AAA-Titel mindestens eine Konsolengeneration brauchen, wenn ich an Fallout, Elder Scrolls, die ganzen Rockstar-Games denke. Ne? Das sind natürlich die Paradebeispiele, die vielleicht sogar anderthalb Konsolengenerationen brauchen. Klar, du hast jetzt natürlich auch unfassbar viele Indie-Games, die natürlich eine deutlich bessere Plattform heute haben als früher. Ne? Die gab es ja so per se früher gar nicht. Aber wenn ich so an die PS1 zurückdenke und gerade auch so an Perlen in Anführungszeichen denke, die ich jetzt quasi erst so mit dem Internet kennenlerne, weil früher hatte man ja auch nur seine Gaming-Magazine, wo man im Internet noch nicht so unterwegs war. Und da wurden halt auch eher so die populären, ja auch AAA-Titel eigentlich angepriesen oder halt immer dieselben. Und wenn ich da jetzt so darauf zurückblicke, dann sind da auch unfassbar viele Spiele unterwegs gewesen, die einem auch einfach entgangen sind. Das ist natürlich der Punkt vielleicht auch, dass wir heute einfach besser informiert sind und dadurch halt auch so diese Informationsflut haben, was durchaus auch ein Problem ist.
Quantitativ würde ich schon sagen, dass mehr Spiele entwickelt werden als früher, weil das Medium einfach natürlich erwachsen ist. Du hast vollkommen recht, wir haben noch mal 1000-mal mehr Informationen darüber. Ne? Magazine, Internet, Streamende, YouTube, dann gibt's einen Sale, dann verschenkt Epic Games schon wieder Spiele. Ne? Das ist halt auch, es erscheinen viel zu viele Spiele und wir haben viel zu viele Spiele. Und ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, diese Oberflächlichkeit, die man dann manchmal Spielen gegenüber entwickelt, ist so ein defensives Verhalten, ne? So nach Motto, weil dann hast du halt einen Pile of Shame mit 500 Spielen und wie wirst du dem dann Herr, wie wirst du das dann kontrollieren? Indem du halt vielen Spielen gar keine Chance mehr gibst und sondern sagst, ja, ich schaffe vielleicht auch nur noch eins. Ich verstehe das Verhalten voll. Ich sag aber auch, damit entgeht, glaube ich, einem auch vieles, oder?
Absolut. Also ich bin ja auch ab und zu mal so ein bisschen redaktionell unterwegs auf einer Review-Plattform und dann schreibt man halt auch schon mal so Reviews zu Spielen, die einem quasi angeboten werden der Redaktion, sage ich mal. Und das sind dann auch Spiele, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest von gerade Indie-Publishern oder dann kriegst du auch mal ein Double-Triple-A-Spiel vorgeschlagen oder angeboten, was dir überhaupt an sich, so von dir aus, wärst du da gar nicht drauf gekommen, aber das entpuppt sich dann halt als wirklich schöne Überraschung. Und das ist halt auch so ein Problem, was ich heutzutage sehe, weil gerade, wo wir wieder bei der Tinder-Allegorie wären hier, das ist ja diese Verblendung, die stattfindet, weißt du? Die Sachen, wo du denkst, oh, das sieht so geil aus, das wäre genau dein Ding, das sind meistens die dich am meisten enttäuschen. Zumindest ist das bei mir immer so. Mhm. Weil die Trailer halt so cineastisch aufgebaut sind. Ne? Es ist einfach viel zu viel Marketing halt auch dahinter. Ne? Daten und Statistiken, die da ausgewertet werden, genauso wie bei Netflix. Was funktioniert am besten mit den Anzeigebildern? Wie muss so ein Trailer aufgebaut sein, damit der möglichst viele Leute anspricht? Was das dann am Ende mit dem Spiel zu tun hat, ist vollkommen Wumpe. Ne? Es geht halt einfach vollkommen und komplett einfach nur um Zahlen. Und das ist halt das, was irgendwie so traurig ist.
Und dann hast du natürlich auch solche merkwürdigen Trailer-Albträume, wo du quasi 30 bis 50 Spiele hintereinander hast und du kannst dich an kein einziges Spiel mehr erinnern. Ne? Du kennst dich meistens nur noch den Trailer, den ersten Trailer und dann noch den letzten. Genau. Und dann, but one more thing. Ich finde auch so ein bisschen, ne, das hat so viele verschiedene Ursachen. Da kann man, glaube ich, keine einzige Ursache, so die Hauptursache nennen. Ich glaube, es ist die Vernetzung all dieser Ursachen. Es gibt zu viele Spiele, wir haben zu viele Spiele gleichzeitig. Es wird zu, also es gibt dieses unglaubliche Marketingbudget. Ich sag dir ganz ehrlich, ich verstehe oft auch nicht mehr so richtig den Sinn von Gaming News, wenn es darum geht, ach übrigens, es gibt mal wieder einen neuen Gameplay-Trailer. Es gibt mal wieder irgendeinen Leak. Und es geht ja einfach nur darum, wie du schon sagtest, ne, wenn da hinten ein Studio 4 Jahre in was sitzt, dann gibt's vielleicht einen Ankündigungstrailer und dann kommt das Spiel raus. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich würde einfach gerne diese 4 Jahre überspringen, bis das Spiel endlich raus ist, weil in diesen 4 Jahren wir uns viel zu viel mit oh, könnte, wollte, was auch immer. Und das interessiert mich alles nicht mehr. Vor allem, erinnere dich jetzt hier mal zurück, GTA 6 Leak, ne? Solange Rockstar nichts behauptet hat oder nichts gesagt hat, dann konnten Leute halt einfach irgendwas erfinden, ja, weil ich da irgendeinen Onkel habe oder eine Tante oder was auch immer. Und damit machst du halt Klicks. Und dann hast du so viele Pseudo-Informationen, die ja allesamt Blödsinn sind. Also, ich sag dir, eine Welt ohne Leaks und eine Welt mit Marketing, das erst 4 Monate vom Release einsetzt. Ich weiß, das ist super unrealistisch, weil du musst ja permanent dein Spiel immer wieder den Leuten in die Visagen hämmern. Aber mich interessiert ein Spiel, was jetzt quasi jetzt einen Ankündigungstrailer hat und es kommt erst in 4 Jahren, hätte ich mir sagen können, spar dir den Trailer. Ich hab's eben bis dahin wieder vergessen.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Wobei ich muss auch sagen, irgendwie funktioniert's ja auch. Nintendo macht's ja häufig so. Ne? Ich bin jetzt nicht so der größte Nintendo-Fan, aber gerade so was Ankündigungen angeht, finde ich, machen sie es schon mal ganz gerne echt gut und richtig, weil das Spiel erscheint dann entweder direkt in
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
In der Nintendo Direct oder im Anschluss der Perfekt. Nintendo Direct,
so muss es
oder
sein.
Halt.
So muss es sein.
Genau.
Ja.
Einfach mal so ein Shadow Drop.
Auch bei
oder halt, ja, paar Wochen später, was dann halt super ist, ne? Weil gerade bei so einem GTA 6, ich meine, du kannst es ja ankündigen, aber danach brauchst du halt eigentlich gar keine Trailer mehr, weil du weißt, es wird sich eh verkaufen wie geschnitten Brot, jeder ist gehypt auf dieses Ding, dann das muss man doch gar nicht weiter pushen. Und da gibt es eigentlich so viele Spielereien, auf die das zutrifft, viele dann natürlich auch nicht. Ich weiß, Deathloop war auch so ein Beispiel, das totgeballert wurde mit irgendwelchen Trailern. Das ist ja auch schon in die Meme-Kultur abgerutscht, so wie das gepusht wurde. Und dann denke ich mir, das ist dann immer so ein bisschen, da werde ich dann vorsichtig, weil das ist meistens auch so wie bei Kinofilmen, wenn die zu viel Marketingbudget haben und du die Trailer und Werbung und Plakate überall siehst, dann ist das meistens ein schlechtes Zeichen dafür, dass der Film eher so mittelmäßig ist, wenn überhaupt. Und deswegen bin ich da auch bei Spielen inzwischen schon sehr vorsichtig, wenn nicht gerade irgendwie Rockstar natürlich draufsteht.
Ich finde, das ist so, ne, wir leben irgendwie in zwei verschiedenen Welten, wenn man sich dann so eine Nicht-E3 anguckt, ne, man genießt dann so ein bisschen diesen Hype um den Hypes Willen, ne, das ist, wir reden über nichts Konkretes, weil das halt, gerade bei der jetzigen Nicht-E3 sind ja ganz viele Spiele auch erst für 2026 angekündigt worden, das ist ja so ein bisschen enttäuschend. Und ich gucke mir solche Sendungen immer nur gerne wegen dem Event-Charakter an, aber ich nehme daraus keine Informationen mit, zumal du wirklich selten heutzutage noch Gameplay-Trailer hast. Du hast ja meistens immer so irgendeine ganz kurze, coole Rendering-Sequenz und so und dann ist wieder Schatten und so. Da könnte mal was kommen oder so. Interessiert mich halt alles nicht. Ich weiß nicht, ob es von der Quantität der Trailer abhängig machen würde, weil gleichzeitig, ne, wir kennen viele Indie-Spiele nicht, weil die einfach kein Budget haben. Aber wir kennen immer Battlefield oder wir kennen immer Call of Duty und so. Sage ich dir auch immer, interessiert mich alles nicht. Und wir könnten jedes Mal, wenn ein Assassin's Creed erscheint, könnten wir in dem Moment über 10 andere Spiele reden, die das viel mehr verdient hätten als die nächste Ubisoft-Burg. Nichts gegen dich, Ubisoft. Aber deine Spiele sind nun mal leider generisch, bis auf die Schauplätze, die einigermaßen cool sind. Ich glaube, ein Beispiel, was mich da wirklich irgendwie irgendwie mir die Augen geöffnet hat, war tatsächlich Cyberpunk 2077, weil da lagen das, was die Leute uns versprochen haben und das, was das Spiel letztendlich ist, das lag so weit auseinander, dass du gesagt hast, ja, ich glaube, die Vision hätte jeder von uns gewollt, dass das mehr ein Rollenspiel ist, aber dass das nachher so ein lineares Far Cry in der Cyberpunk-Stadt ist. Das hätten die nicht so verkaufen können, das wäre nicht so geil gewesen, aber solange dann noch so viel zwischen Trailer und dem Release liegt, dann kann man die Leute halt schön bescheißen. Und seitdem sage ich dir, ich gucke die Trailer, weil es Trailer sind, aber in mir entsteht dabei nichts. Ich freue mich am meisten dann über Spiele, wenn ich sie gerade spiele und sie gut sind.
Absolut, das sehe ich genau. Zumindest, wenn wir wieder über diese AAA-Geschichte reden, weil wenn wir im Indie-Bereich unterwegs sind, da muss ich tatsächlich sagen, viele haben dann tatsächlich nicht mal das Know-how oder das Budget, einen vernünftigen Trailer zu machen, was natürlich auch nochmal schade ist. Aber wenn ich dann teilweise Trailer von Indie-Games wirklich sehe, wie auch immer ich dann auf die gestoßen bin, weil wie du schon gesagt hast, das ist eines der meiner Meinung nach auch größten Probleme für dieses Thema hier heute, dass Indie-Games halt einfach so unterm Radar laufen. Und dann habe ich da auch schon oft so das Gefühl, boah, geil, das ist was, das habe ich noch nie gesehen oder das habe ich noch nie in dieser Form gesehen, in diesem Genre nicht. Das sind dann halt, da verstecken sich halt die frischen Ideen. Das ist halt genau das, wo, wenn ich eben auf der PS1, sage ich mal, oder auf der PS2 unterwegs bin und dann irgendwie so vielleicht auch trashige Spiele spiele, ne? Die sind dann vielleicht nicht gut, die steuern sich nicht gut, aber das ist halt einfach irgendwie so ein frischer Gedanke, das ist einfach mal eine frische Idee und das ist was, das fehlt mir einfach unter den Top-Playern der Industrie. Das ist ja irgendwo immer dasselbe. Die versuchen sich dann vielleicht mit einer geileren Story, einer geileren Grafik oder eben einer größeren Spielwelt zu toppen. Aber das ist halt irgendwie null das, worauf es ankommt am Ende, weil es ja immer noch Spiele sind.
Das ist so, es gibt so verschiedene Interview-Aussagen gerade von Entwicklern und die kommen mir wie wirklich alte Säcke gerade vor. Der eine sagt, ja, das Zeitalter der Features, der Spielfunktionen ist ausgestorben. Dann sagen andere wieder, gerade so um die 2000er rum hattest du ja so unglaublich viele verschiedene Genres, ne? Und diese Genres waren unglaublich bunt. Jetzt denk mal zum Beispiel an Echtzeitstrategie zurück oder ja. Horror war viel breiter. Das lag halt, glaube ich, daran einfach, Games waren damals günstiger, ne? Und heutzutage kosten sie so viel, deswegen gehst du halt immer mit deinem ganzen Studio all in, weil alles, was du investierst in eine hyperkrasse Grafik, das muss ich im Nachhinein 600-malfach rentieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du halt geschlossen. Ich werfe schon mal eine Lösung, glaube ich, rein. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, erzähl mir bitte nicht, was morgen im Release-Kalender steht, weil dieser Release-Kalender auch unglaublichen Druck immer erzeugt. Ne? Oh, FOMO. Oh, ich muss das unbedingt spielen, damit ich mit den Leuten mitreden kann und so. Ich höre lieber auf Leute, die mir sagen, was sie jetzt entdeckt haben, was vor 2 Jahren erschienen ist und nicht, ach, weißt du übrigens, dass morgen halt, oh, Dings erscheint. Weil da denke ich mir, da spricht so ein bisschen mehr dieser Marketingdruck raus, als dass die Person wirklich aktiv sich auf dieses Spiel freut. Oder ich formuliere es nochmal anders. Ich habe oft das Gefühl, bei einem Release-Kalender, da erscheinen nicht die Spiele, die wir brauchen, sondern die Spiele, die gerade eben erscheinen. Und die Spiele, die wir brauchen, sind vielleicht schon vor 2 Jahren oder vor 3 Monaten erschienen. Wir haben nur nichts davon mitbekommen.
Bin ich voll bei dir? Da lege ich auch inzwischen schon deutlich Mehrwert drauf. Man hat ja so seine Pappenheimer, bei denen hat man sich irgendwie darauf eingestellt, dass die einen ähnlichen Geschmack haben und dass man sich gewissermaßen auf deren Meinung und Empfehlung irgendwie verlassen kann. Oder ja, man hat halt irgendwie selbst Studios irgendwie so auserkoren und achtet dann da besonders drauf. Es ist halt nur das Problem gefühlt mit der Industrie und das war vielleicht irgendwo auch schon immer so, aber inzwischen ist es halt nochmal deutlich drastischer geworden, finde ich, ist, dass wenn sich so ein Spiel nicht innerhalb der ersten 2 Wochen phänomenal verkauft, dann wird gefühlt das Studio direkt geschlossen und die Reihe wird eingestampft und so weiter. Entsprechend ist es halt auch irgendwie keine praktikable Praktik, Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar auf ein Spiel zu warten und auf das Feedback, sage ich mal, zu warten, ob das Spiel was taugt, weil bis dahin gibt's das Studio vielleicht gar nicht mehr und dann fehlt so diese Unterstützung dann halt auch, ne? Das ist halt aber auch irgendwie eine Praxis, für die ich jetzt keinen Lösungsansatz hätte, sage ich mal.
Deshalb natürlich hast du jetzt gerade verschiedene Problemfelder gerade aufgemacht. Dass Studios teuer, also dass Gaming-Entwicklung teuer ist, das ist das eine und sie wird anscheinend auch immer teurer, wobei jetzt natürlich jetzt so ein bisschen die Luftblase rund um die Pandemie geplatzt worden ist, weil ich glaube, Pandemie hatten die Leute halt eh nichts anderes zu tun. Also viele als Videospiel zu spielen, der Videospiel erlebt plötzlich ein Riesen-Revival. Jetzt gehen die Leute wieder raus und all diese Pläne gehen halt nicht mehr auf. Ne? Mein Wunsch ist weiterhin einfach, dass man kleinere Spiele programmiert. Siehe Astrobot beispielsweise. Du hast 3 Jahre Entwicklungszeit, du hast ein kleines Team, du hast einen genauen Scope, was das Spiel ist. Es ist ein Singleplayer-Spiel, es ist schnell durchgespielt, aber es ist einfach gut. Und das fand ich ja zum Beispiel auch schön bei EA mit den Star Wars-Spielen, nachdem sie von Battlefront runter waren, dass sie dann Jedi Fallen Order gemacht haben und gemerkt haben, oh, die Leute haben ja Bock auf Singleplayer-Spiele, die mögen die ja sogar. Oh, vielleicht könnte man danach so ein bisschen DLC-Content vielleicht theoretisch sogar noch machen, wie Assassin's Creed das mittlerweile oder Ubisoft das langsam kapiert hat, dass man Singleplayer-Spiele ja nicht abschreiben muss. Nee, lieber kleinere Spiele, anstatt immer diese großen Bogen, und wie Indie-Spiele mehr Aufmerksamkeit generieren können, das ist natürlich dann die große Frage. Wir müssen quasi das Marketing für die übernehmen, wenn die selber das Geld nicht haben. Ich würde mal kurz mit dir zu einem anderen Punkt. Das ist eine riesen Sternenkarte an Problemen, ne? Es ist eine riesen Sternenkarte an Problemen, warum Gaming mittlerweile wie Tinder geworden ist. Weil wir echt dieses Gefühl haben, swipe, 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 ne? Weil jedes Mal, wenn du in der Nicht-E3 sitzt, interessiert mich nicht, was ist das für ein Scheiß? Man ist selber.
Hab ich schon mal gesehen.
Oh, was ist das denn? Man wird auch, wie gesagt, es ist ein defensives Verhalten und ich finde es auch ein aggressives Verhalten, das unnötig ist. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Du hast einen Spieletest, ne? Jemand hat einen Spieletest geschrieben. Liest du den komplett oder was machst du?
Oh, es ist stark abhängig. Also wenn ich schon ein Interesse für das Spiel entwickelt habe und schon Vorkenntnisse habe, dann könnte es tatsächlich passieren, dass ich ihn mir komplett anschaue, aber in der Regel würde ich wahrscheinlich erstmal tatsächlich zum Fazit runterscrollen.
Das ist für mich, ich verstehe das voll und ganz. Ich sag nur gleichzeitig, in einer Zeit, in der man denkt, ah, wo könnte uns die KI denn überall ersetzen? Und das Schlimme ist ja gerade bei Synchronsprechenden, da ist es ja schon leider der Fall. Dann denke ich mir halt, wenn ich als Redakteur so einen richtig langen Text, so einen Test geschrieben habe, und dann muss man vielleicht auch drüber sprechen, was erwartest du eigentlich von einem Test? Und ich überspringe den ganzen Firlefanz, seine kleine Story da und komme direkt zum Fazit, weil gib mir die Wertung. Ich sage dir, Wertungen sind für den Arsch. Wertungen sind komplett für den Arsch, weil jetzt gibt meinetwegen deinem Horizon Forbidden West eine 90. Macht es so einfach. Und das machen sehr viele Studios und das finde ich, also viele Magazine, das finde ich grausam, furchtbar und dämlich. Wenn dieses Spiel eine 90 kriegt, dann heißt das aber nicht, dass das für mich eine 90 ist, weil das Spiel, das kannst, also damit, das, nur weil ein Spiel wie beispielsweise Baldur's Gate 3 eine 90 kriegt, aber ich kein rundenbasierter Fan bin, dann ist das ja nicht keine 90 für mich. Deswegen sagt diese Zahl ja gar nichts aus. Und dann verstehe ich auch nicht, wo man hinscrollt. Ich sag dir, Wertungen gehören abgeschafft.
Ja, also ich meinte jetzt auch beim Fazit tatsächlich nicht die Wertung, weil das habe ich auch gemerkt. Ich habe auch schon mit meiner Community irgendwie so die Metacritic Top 250 oder 300 war es sogar umsortiert. Wir sind hier einmal durchgegangen und da waren überraschend viele Spiele dabei, die ich persönlich da überhaupt nicht gesehen hätte, so weit im Olymp oben. Und 300 ist ja auch schon mal eine Spanne. Und selbst die Leute, mit denen ich da diskutiert habe, waren überrascht und hätten da auch komplett andere Spiele gesehen. Aber ja, ich scroll zum Fazit runter halt, um wirklich so diese positiven und negativen Punkte, die Pros und Cons irgendwie so erstmal durchzulesen, ne? Damit ich, das ist so meine Übersicht erstmal, ne? Damit ich sehe, okay, wenn da irgendwie steht, fade Open World, viel zu große Open World, viel zu viele belanglose Nebenmissionen, dann weiß ich schon, das Spiel ist definitiv nichts für mich, dann muss ich nicht weiterlesen, ne? Aber wenn da steht, geile Story, dann bin ich jetzt erstmal schon mal gehuckt, weil selbst ein per se langweiliges Gameplay kann durch eine richtig geile Story, so Naughty Dog-Style, auf jeden Fall ausgeglichen werden, finde ich.
Ja.
Oder halt auch andersrum, ne? Lasche Story, aber keine Ahnung, Rayman Legends Gameplay, wäre ich auch dabei.
Ja, interessant. Also du liest ihn quasi rückwärts. Du springst bis zum Fazit und dann würdest du ihn nochmal lesen, um dann die Sachen zu vertiefen, die du besonders interessant findest. Aber quasi ist das Fazit für dich so quasi erstmal so ein Anteaser, was erwartet mich in dem Spiel? Und wenn du dann schon weißt, nee, ist überhaupt nicht, dann lese ich ihn nicht weiter. Und wenn ich es vertiefen will, dann kann ich es. Ich finde es gut. Ich glaube nicht, dass die meisten das so machen. Und ich verstehe es auch, wenn es die meisten nicht so machen. Und vor allem wird dann ja auch vor allem auf die Metacritic-Wertung gezogen. Und wie du das schon sagtest, das ist wirklich anzweifelbar, was dieser Wert eigentlich aussagt. Vor allem, wenn du dann Review-Bombing hast und solche Geschichten. Und ich auch finde, dass viel zu viele Spiele zu oft schnell Meisterwerke genannt werden und andere Spiele halt viel zu schnell abgeschmettert werden, dass sie halt furchtbar sind. Bist du ein Mensch, der mit Death Stranding etwas anfangen kann?
es ist ja so ein Wackelthema, ne? Also natürlich, es gibt die lieben es und es gibt die können damit überhaupt nichts anfangen. Ich bin immer noch so unentschlossen. Also ich habe bestimmt 10 bis 15 Stunden reingesteckt, was ich weiß, es ist nicht viel, vom ersten Teil jetzt zumindest. Aber ich fand die Story per se interessant. Ich bin jemand, der liebt Postapokalypsen. Da bin ich eigentlich für alles affin, sage ich mal, was auf mich zukommt. Und so eine Kojima-Story, die geht natürlich immer noch mal um 20 Ecken, um was Besonderes zu sein und abgedreht zu sein, was ich sehr, sehr gut heißen kann. Ich meine, die Cutscenes waren geil, die schauspielerischen Leistungen waren geil. Aber das Gameplay, sorry, da war ich dann tatsächlich einfach raus. Das hat mir dann tatsächlich das Spiel madig gemacht und dann musste ich auch irgendwann abbrechen.
Vollkommen verständlich. Ich finde, das ist so, bei Death Stranding 2 habe ich es vor allem auch wieder gemerkt, dass das regt Leute tatsächlich, also es gibt nicht nur Leute, die sagen, will ich nicht spielen, sondern die regt das richtig auf, dass dieses Spiel existiert, weil es so auf alle Konventionen scheißt, die existieren, also von aktuellen Spielen. Und ich finde das so interessant, weil Hideo Kojima mit diesem Spiel so ein bisschen die Frage aufmacht, was erwarten wir eigentlich von Spielen? Und das ist für mich so wirklich das treffendste Beispiel. Ich finde, dieses Spiel ist mehr ich glaube, man braucht eine Hilfe, man braucht eine Perspektive, um zu verstehen, worauf das eigentlich hinaus will. Und wenn ich sage, es ist an sich eine Fetch-Quest, dann stimmt das zum Teil und zum anderen tue ich dem Spiel damit Unrecht. Und ich finde, du hast da wirklich Überschneidungen zwischen Minecraft und Dark Souls tatsächlich in diesem Spiel. Und man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Ich sage aber auch, und das bringt mich zu einem anderen Problem, wie viele Spiele spielen wir überhaupt noch und wie viel Zeit wenden wir auf, bevor wir sie quasi abbrechen? Und ich sag dir, bei manchen Spielen habe ich 20 Minuten, nachdem ich das abbreche. Und dann frage ich mich auch wieder, habe ich gerade dem Spiel Unrecht getan? Und ich würde sagen, in vielen Fällen tatsächlich ja, auch wenn ich natürlich selber über meine Zeit entscheiden darf. Nichtsdestotrotz empfehle ich dir weiterhin Death Stranding, weil du da eine wunderbare Erfahrung erleben wirst, aber nicht in den ersten 2 Stunden.
Da gehe ich fest von aus, da wäre ich auf vollkommen von überzeugt. Ich bin auch sehr überzeugt, dass die Story mir halt auch gefallen würde. Aber dafür ist halt auch die Dauer halt einfach zu lang. Wenn ich wüsste, dass es in 20 Stunden durch wäre, dann hätte ich das Gameplay auch, sag ich mal, ausblenden können. Aber per se muss ich zu Death Stranding auf jeden Fall noch sagen, auch wenn ich das Spiel per se jetzt nicht so mag, ich liebe, dass es existiert. Weil das ist genau das, ja, Was wir brauchen. Es ist halt geil, dass Kojima jetzt mit seinem Status als Videospiellegende und Held irgendwie so diese Carte Blanche erhalten hat und machen durfte, was er wollte. Das haben leider viel zu wenige. Ich denke da an die glorreiche Ubisoft-Ära zurück, wo Child of Light und wie hieß das jetzt, das Weltkriegsspiel? Ich komme gerade nicht drauf. Mit den gezeichneten
Valiant Hearts, genau. The Valiant.
Das war dann ja auch die Zeit, da kam Watch Dogs raus, wo man jetzt im Rückblick sagen kann, das war jetzt auch nur mehr von der Ubisoft-Formel, aber per se war das halt einfach eine echt gute Zeit, wo viele innovative Ideen umgesetzt wurden und man gemerkt hat, dass die kreativen Leute auch irgendwie mal ans Ruder gelassen wurden und auch mal in so einen Meetingraum mit eingeladen wurden, um ihre Ideen mit auszubreiten. Und das fehlt halt heutzutage komplett, weil es nicht so viele Videospiellegenden gibt, denen man mit unendlich Budget quasi freie Hand lässt. Eigentlich sogar so gut wie gar keine. Und entsprechend, ja, fehlt halt dieser kreative Ansatz. Und das ist das, was mich am meisten stört in der Spielelandschaft. Das musst du halt wirklich, dann sind wir wieder dabei, bei den Indie-Entwicklern suchen. Das habe ich auch diese Woche erst tatsächlich gelesen, dass die Macher von Stray und die Macher von Expedition 33, heißt es, ne? Ex-Ubisoft-Mitarbeiter sind, ne? Dann, das ist halt so wieder dieses, die großen Studios, Publisher wissen ihre Leute nicht zu schätzen und irgendwann gehen halt die was drauf haben, die wirklich Leidenschaft für ihren Job mitbringen und eine Geschichte zu erzählen haben und Ideen haben, gehen dann halt einfach und machen ihr eigenes Ding. Manchmal klappt's, manchmal sicherlich gehen sie halt auch leider unter. Aber das sind dann halt irgendwie so die Sachen, die irgendwie so einen frischen Wind in die Industrie bringen.
Ja, und gleichzeitig ist es so, das funktioniert natürlich nicht bei jedem Indie-Spiel. Ne? Es muss, ich könnte auch keinem Indie-Entwickler einen Tipp geben, was jetzt ein innovatives, krass durch die Decke gehendes Gameplay ist. Ne? Aktuelles Beispiel jetzt aus Deutschland ist Paddel, 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 falls du das kennst, von Soho Arts. Nee, hab ich noch nicht gehört. Faszinierende Spielidee. Das ist ein Koop-Spiel, mit dem du mit einer anderen Person in einem Schlauchboot sitzt und ihr müsst halt durch einen Hindernisparcours okay. paddeln. Und das ist deutlich schwerer, als es klingt. Ne? Und das hat er auf einer sehr schweren Dark Souls-Variante gemacht. Und das kann man natürlich perfekt streamen und dann können sich Leute halt gegenseitig herausfordern. Würde ich jetzt beispielsweise irgendein Story-Spiel machen, würde ich mir davon ausgehen, boah, wüsste ich nicht. Gleichzeitig, gerade bei Stray würde ich sagen, ist es halt vor allem das Optische und man kann eine Katze spielen, zumal es bis heute keine wirklich interessanten Katzensimulatoren gibt. Ich für mich sage, das Spiel ist absolut überbewertet, weil ich daran so viel Innovatives nicht sehe, außer dass es halt eben total süß ist mit der Katze und irgendwie niemand über diese Cyberpunk-Welt redet, in der diese Katze ist. Hauptsache, die Katze ist total süß. Sie haben das YouTube-Business, haben sie komplett verstanden. Katzenvideos klicken sich gut und diese Katze ist auch ultra süß, das möchte ich gar nicht sagen, aber nee.
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich auch für die Welt begeistern können. Klar, das mit der Katze fand ich cool, auch wenn ich sagen musste, dass sie für meinen Geschmack zu wenig Persönlichkeit hatte, aber das trifft auf viele Videospielprotagonisten zu. Aber zum einen das Gameplay, wie du halt wirklich irgendwie anders eine, ja, in Anführungszeichen Open World oder halt auch die Schlauchlevel, ist eigentlich egal, bereist mit dieser Katze und ihren Bewegungsrhythmen und Fähigkeiten, fand ich echt gut umgesetzt und stellenweise echt clever, aber so die Stars waren eigentlich so diese noch viel süßeren, in meinem Verständnis, Roboter, die halt die Menschen imitieren. Und das war auf jeden Fall für mich so das Highlight. Und das hat einfach so Spiele, wo du einfach lächeln musst. Das ist schon heutzutage viel zu selten. Der Astrobot, wie du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall auch so ein Beispiel, wenn ich dann nach einem Bossfight auf einmal so ein Uncharted-Level habe, wo ich dann auf einmal Astrobot Nathan Drake bin zum Beispiel, muss ich unweigerlich lächeln. Und das sind Momente, die sind so selten und kostbar, sollten es aber eigentlich gar nicht sein. Also zumindest so selten nicht.
Das ist so, wie das Spiel fühlt sich wie so eine warme Umarmung an Astrobot tatsächlich. Gleichzeitig muss man sagen, es ist ein komplettes Corporate Game, ne? Also vor allem, weil es Werbung für PlayStation macht, das ist ja das beste Propagandaspiel schlechthin. Und es sind so viele Marken, werden in diesem Spiel ja dargestellt, die heute keine weiteren Spiele bekommen, aber Hauptsache, sie haben es in Astrobot reingeschafft. Das möchte ich den Entwicklern oder den Entwicklenden dahinter überhaupt nicht unterstellen. Es ist nur ein bisschen weird, dass dieses Spiel noch existiert und halt gleichzeitig Charakter zeigt, die an sich alle schon längst tot sind, weil diese Spiele keine weiteren Teile mehr bekommen. Siehe Days Gone. Beispielsweise oder andere Spiele, die halt nur für einen netten Gimmick halt drin sind. Das hat für mich dann wieder so einen zwiespältigen Geschmack. Was mich zur Frage bringt, was wollen Leute heutzutage eigentlich zocken? Und ist es so ein bisschen das, was du mit den Indie-Spielen erwähnt hast? Der beste Fall für ein Indie-Spiel ist, es ist auf Steam durch die Decke gegangen oder ein Hand of Blood hat es gespielt oder so. Das ist irgendwie der beste Fall. Ne? Und dann ist quasi, man hat mit wenig Geld eine coole Idee gehabt und dann fließt das Geld viel rein. Es ist irgendwie oft schlecht heutzutage. Man hat sehr viel Geld und erwartet damit, noch 80 Mal dasselbe damit zu machen. Und dann wird auf zwei Sachen gesetzt, entweder Remakes, weil heutzutage anscheinend darfst du keine neuen Marken mehr rausbringen. Das letzte Beispiel war hier Anthem, wo sich rausgestellt hat, man hat auch lange Zeit nicht gewusst, was eigentlich der Punkt bei Anthem ist. Das lebt in der Entwicklungshölle und dann mussten sie sich irgendwie schnell was zusammenreimen. Keine neuen Marken, Remakes, oder du zwingst heutzutage Singleplayer-Studios, irgendwelche dämlichen Service-Multiplayer-Games zu machen. Und das hätte man früher nie getan. Aber das ist halt für mich, so denken Roboter, ne? Multiplayer-Sachen verkaufen sich gut, wie Fortnite, ergo zwinge ich das Studio, das ich habe, dass es ein Multiplayer macht. Am Ende wird's nichts, weil sie sich nicht darin auskennen. Och, das ist ja scheiße, ich feuer mal 200 Leute.
Absolut, vor allem, das ist ja auch der WTF, das ist ja auch der Punkt, dass es gibt ja sogar in den Unternehmen meistens Leute, die sich auskennen und die es besser wissen. Die haben nur leider nichts zu sagen. Und das ist halt auch einer der weiteren größeren Probleme. Wie mein Vater immer gerne gesagt hat, es gibt zu viele Häuptlinge. Und so ist es ja auch. Auch wenn du halt heutzutage Stories über Ubisoft hörst und warum Spiele da vor die Wand gefahren werden oder warum sie so rauskommen, wie sie eben rauskommen, dann äußern sich schon mal Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter, dass die selber per se überhaupt nichts zu sagen haben. Das sind die, das sind an sich die Gamer im Unternehmen. Die wissen, was wir anderen Gamer spielen wollen, worauf wir Wert legen und worauf nicht. Aber es gibt halt 3-4 Management-Etagen darüber, wenn nicht sogar noch mehr. Und auf dem Weg, wenn man seine Meinung überhaupt erst kundtun kann, geht diese Information halt komplett verloren, weil da spielen ganz andere Werte eine Rolle. Ne? Also so ein, ich will jetzt nicht wieder CEO es in die Tasche hauen, aber gefühlt, wenn man sich anguckt, auch was Warner Brothers veranstaltet mit Live-Service und so weiter, das gefühlt sehen alle nur Fortnite und wie viel Kohle damit gescheffelt wird und versuchen auf Krampf das zu kopieren und auch so eine eierlegende Wollmilchsau in den eigenen Stall mit aufzunehmen.
Und vor allem viel zu spät, ne? Siehe Concord, 8 Jahre Entwicklung, es war noch eine Woche abgeschaltet, wo ich mir dachte, und gerade hier Last of Us Multiplayer, nee, das wird bestimmt keiner spielen wollen, wo ich mir denke, nein, Sony, kein Mensch möchte Concord spielen. Last of Us hätten wir, glaube ich, gerne gespielt. Aber das ist so ein bisschen, ne, auch, ich finde es total faszinierend, dass Hitman noch weiterhin existiert, dass IO Interactive weiterhin existiert, obwohl die Stealth-Spiele machen. Und ich auch sage, das ist auch so ein Genre, ja, das gab es um die 2000 herum, dass es heute noch existiert, ist weird. Anderes Beispiel ist gerade das neu erschienene Eriksholm, was von der Presse halt super geliebt worden ist, aber kein Mensch spielt es, weil das einfach auch für viele Leute halt out dated ist. Gleiches anderes Thema ist halt Horrorspiele, wo es halt auch nur noch ein Studio gibt, das gecheckt hat, wie man es richtig macht. Resident Evil, pack in deinen Horror einfach so viel Action mit rein, bis es kein Horror mehr ist. Während wir einen Hoffnungsträger gerade im Bloober-Team haben, die eine ähnliche Variante haben, aber die haben irgendwie auch Silent Hill verstanden. Und ich finde es wichtig, dass da noch Konkurrenz besteht, weil es halt sonst scheiße ist, wenn es halt nur noch einen Platzhirschen gibt. Siehe Rockstar, die brauchen nur einen Trailer rauszupacken und du hast halt wieder einen komplett neuen YouTube-Rekord. Und ich sag nicht, dass das das Spiel ist, das die Gaming-Welt mal wieder rettet. Und es gibt dem Ganzen so einen komischen Nebengeschmack, ne? So nach Motto, alle Spiele, die erscheinen, sind eigentlich nur Wartespiele, damit GTA 6 rauskommt. Und das will ich gar nicht so sehen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich brauch GTA 6 auch nicht.
Ich auch nicht. Da bin ich ganz bei dir. Also ich war großer Fan von San Andreas, ist bis heute mein liebster Teil. Das ist auch ein Teil meiner Jugend und so weiter, genauso wie Vice City. Hat mich sehr geprägt damals auf der PS2. Ich habe GTA 4 auch noch sehr, sehr gerne gemocht. Das war so der Auftakt für den Konsolenwechsel. Aber GTA 5, muss ich tatsächlich sagen, das erste Mal habe ich es abgebrochen. Und dann dachte ich mir so, du warst irgendwie in einem falschen Mindset, du musst es jetzt noch mal probieren. Dann habe ich es durchgezockt und ich war danach echt, ich will nicht sagen enttäuscht, weil natürlich ist es ein gutes Spiel und hat viele tolle Ideen und eine tolle Spielwelt. Aber es hat mich nicht berührt. Es hat auch irgendwie so nichts in mir zurückgelassen, sage ich mal. Also einen Tag, nachdem ich es durchgespielt habe, hatte ich es quasi auch schon so gut wie komplett wieder vergessen, mal abgesehen von der einen oder anderen Trevor-Szene. Aber ja, es deswegen bin ich jetzt auch, mich spricht das Setting wieder mehr an und der Fakt, dass es eine Protagonistin wird, finde ich auch interessant. Das ist eigentlich auch überfällig und wird sicherlich ganz, ganz witzig werden, aber so richtig gehypt wie die restliche Welt bin ich da tatsächlich auch nicht drauf.
Man könnte so viele coole Spiele währenddessen hypen und in den Himmel heben. Ich finde, Rockstar kriegt viel zu viel Aufmerksamkeit. Sie haben wirklich ein beeindruckendes Spielkonzept gefunden. Sie sind meiner Meinung nach auch die einzigen, die irgendwie Mut haben, mal, also die hatten damals schon Mut, was anderes zu machen. Das ist das einzige Spiel, das mir einfällt, in dem man einen Antagonisten spielt, also eigentlich einen Bösen. In allen anderen Spielen spielen wir eigentlich die Guten. Ich finde es aber zu overhyped und ich würde mich stattdessen viel mehr auf andere Spiele eigentlich freuen. Ich weiß nicht, rein aus dem journalistischen Aspekt darf ich dir die Mondlandung nächstes Jahr nicht ignorieren, aber ich denke mir auch gleichzeitig so, was wird es jetzt letztendlich sein? Ne? Es wird wieder Gesellschaftssatire sein, die Grafik wird geil sein, aber ich hatte auch bei GTA 5 das langsam das Gefühl gehabt, ich weiß nicht mehr, ob Rockstar seine Story noch so wichtig ist, weil gerade bei GTA 5 ist es ja nicht mal die Story, sondern der Online-Multiplayer. Ja. Und dann haben wir ein gleiches Prinzip wie bei Call of Duty. Ja, das hat eine Kampagne, aber eigentlich spielen doch alle eh nur den Multiplayer. Und das gleiche Gefühl hatte ich bei GTA 5 und das gleiche Gefühl habe ich auch ein bisschen bei GTA 6. Ja, jetzt werden die Trailer gehypt, aber letztendlich wird Rockstar das meiste Geld eher mit dem Online-Modus von GTA 6.
Da habe ich eben auch genau aus dem Grund Schiss vor, in Anführungszeichen. Ich bin jetzt natürlich nicht mehr so invested in die GTA-Reihe, aber dadurch, dass eben dieser Online-Modus so ein verdammter Erfolg war, der halt auch diese ganzen Remaster, die uns seit wie viel, 15 Jahren begleiten, das ist ja alles eigentlich nur dem Online-Modus geschuldet. Und ich habe halt die Befürchtung, dass halt da auch sich so der Fokus verschoben hat. Man hat jetzt natürlich auch so ein Red Dead Redemption 1 und 2, wo die Story der absolute Banger ist, für viele die geilste Story in der Videospielgeschichte überhaupt, wo der Fokus irgendwie noch richtig gelegt ist, würde ich sagen. Nicht, dass die Spiele perfekt sind, aber es ist halt im Moment, finde ich, die bessere Rockstar-Marke auf jeden Fall. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sie sich daran wieder so ein bisschen orientieren.
Das finde ich gut, ne? Einen interessanten Stichpunkt, den du geliefert hast mit deinem persönlichen Wunschtraum. Ich würde mir ja persönlich ein neues Deus Ex wünschen, weiß aber, dass aktuell Embracer darin überhaupt keinerlei Zukunft sieht, also in nichts davon. Und deswegen wird diese Marke auch nie zurückkehren. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine andere Marke ein Remake erhält, ist wahrscheinlicher. Bei Last of Us Part 1 Remake dachte ich mir, das ist dreist as fuck. Und andererseits dachte ich mir, ich will aber, dass Naughty Dog überlebt. Deswegen ist es mir, glaube ich, egal, ob die jetzt auch noch Teil 2 mal remaken, solange ich noch weiterhin Spiele von denen bekomme. Weil ich habe nichts dagegen, wenn man gute Spiele remaked. Ich habe ein Problem damit, wenn Geld dafür ausgegeben wird, ein Horizon Zero Dawn zu remastern oder ein Until Dawn, wo ich mir denke, nö, das hätte man auch sinnvoller investieren können. Aber ne, man hat ja keine Auswirkungen darauf. Deswegen, ich finde es immer so lustig, wenn Leute sagen, ja, ich spiele Assassin's Creed nicht mehr. Das ist mein letztes Assassin's Creed. Und Leute spielen ja trotzdem Assassin's Creed. Oder wenn irgendwelche JournalistInnen sagen, ja, das wird aber jetzt hier heftig Ärger geben, wo ich mir denke, ich weiß nicht mal, ob ihr so viel Auswirkungen auf diesen Krieg der Götter da oben habt, diese Studios, die sowieso sehr viel Macht haben. Und siehe, das finde ich auch zum Beispiel, bevor ich an dich weitergebe, das neueste Ding, jetzt mal abgesehen von der Mikrotransaktion, die ist ja mittlerweile ausgewachsen zu, ich kann ein Spiel eine Woche früher spielen, wenn ich noch mal 10 bis 20 Euro mehr ausgebe. Also nach FOMO, also nach dem Hype kommt scheinbar jetzt die FOMO. Also das Einzige, was ich noch anderen Menschen gegenüber voraushaben kann, ist, dass ich die Spiele vor ihnen spiele. Und das finde ich auch nicht gut, muss ich sagen. Das ist auch super toxisch.
Vor allem gerade, wobei ich mir dann wieder denke, das ist ein Punkt, da komme ich gleich noch mal drauf, aber eigentlich ist es ja das Schlimmste, was du machen kannst, ein neues Spiel, gerade so aus dem Olymp oben raus, so früh wie möglich zu spielen. Weil das ist ja die schlimmste Version von diesem Spiel, die du spielen kannst. Das haben wir in den letzten Jahren so oft gesehen, dass ich das absolut nicht verstehen kann, wie man da noch zusätzlich scharf drauf sein kann. Ich meine, den FOMO-Gedanken, den habe ich jetzt eine Weile abgelegt, hatte ich natürlich auch irgendwann mal. Aber so gefühlt, wenn du jetzt nicht YouTuber bist, der 10 Tage vorher seinen Content da vorbereiten möchte, dann erschließt sich mir dieser Wunsch halt überhaupt nicht. Wo ich aber halt auch wieder gedanklich weiter bin, wie groß ist der Markt von uns, sage ich mal, konzentrierten, informierten Gamern und den Casual-Gamern, die halt gefühlt nur in den Laden und auf Amazon gehen, anstatt auf irgendwelche News-Seiten oder halt selbst sich Reviews angucken oder von mir aus auch Let's Plays auf YouTube. Weil ich habe so das Gefühl, dass entwickelt sich ja sowieso immer mehr, ne, gerade bei den großen Publishern und Studios, dass sie halt immer eine größere Zielgruppe ansprechen wollen. Und entsprechend halt zwangsläufig auch mehr von diesen Casual-Gamern irgendwie mit aufnehmen wollen. Dahingehend entwickeln sich ja auch die Spiele oftmals nur mit, dass sie einfacher werden, um was nicht alles noch dazugehört. Und dann denke ich mir halt wieder, das sind ja vielleicht eben halt auch einfach die Leute, die dahingehend einfach blauäugig sind. Nicht, dass sie was dafür können, aber sie interessiert das halt einfach nicht so sehr und sie sind da nicht so informiert. Die kennen vielleicht gar nicht das Studio, was dahinter steckt. Die wissen nicht, dass die schon 3 Spiele davor komplett verkackt haben. Und die haben keine schlechten Schlagzeilen gelesen, weil die überhaupt nicht in diesen Kreisen unterwegs sind. Die sehen halt einfach den Trailer, denken sich, geil, nehme ich mit. Und dadurch entsteht halt so irgendwie diese Diskrepanz von schlechten Sachen, die halt trotzdem unfassbar gepusht werden. Weil wenn ich mir so unsere Bubble angucke, dann kann ich mir eigentlich die meisten Entwicklung nicht wirklich erklären. Also klar, so ein Cyberpunk, das war nach einem Witcher 3 natürlich unfassbar gehypt und sah die meiste Zeit natürlich auch gut aus. Wenn da viele Nerds, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, drauf anspringen, dann ist das eine Sache. Aber wie hieß das Spiel von Square Enix, diese leere Open World, Forspoken war das? Das auch
Forsaken.
Knapp vorbei, ja. Genau.
Ja, ja.
Das hat sich ja auch relativ schnell rumgesprochen, dass das eigentlich eine komplette Nulpe war. Ich meine, es war dann auch kein kommerzieller Erfolg, aber ich denke mir, dass dann so Casual-Gamer, die dann nur die geilen Sachen davon sehen, trotzdem zugreifen, weil sie halt einfach nicht informiert sind.
Auch hier wieder, ne, wir tätigen Aussagen, wo 50 verschiedene Faktoren mit drin stecken. Ne? Meine Kritik an großen Magazinen ist halt eben, keine Indie-Spiele zu testen, weil die dann ja nicht geklickt werden. Aber wenn sie auch nie behandelt werden, werden sie auch logischerweise nie gespielt und auch nie geklickt. Das ist ein Teufelskreis für sich selbst. Und das Gleiche ist halt, wir hatten eben gesagt, ne, ist eine Überinformation existiert. Ne? Und anstatt sich dann überhaupt noch zu informieren, informieren sich die Leute gar nicht mehr. Nehmen sich eine Woche frei für ein Spiel, dann ist es scheiße. Und dann gibt es im schlimmsten Fall vielleicht eine Morddrohung für den Entwickler, weil das konnten sie anscheinend dann schon raussuchen, ne? Wie die Person auf Twitter heißt oder so. Keine Ahnung, weil man da seine Wut loswerden will. Und gleichzeitig, das ist oft bei mir auch im Discord, kommt das manchmal rüber, wenn ich kritisiere, dass mir gerade eine Diskussion zu stumpf wird, dann werde ich selber auch darin ermahnt, dass es ein Privileg von mir ist, dass ich mich tagtäglich mit diesem Medium beschäftigen darf und dass ich nicht andere Leute vom Kopf stoßen soll, die das eben nicht können. Gleichzeitig sage ich dann aber auch, dann sollten wir irgendwie Brücken bauen, weil ja keine Partei der anderen irgendwie vorschreiben darf, weil das dann wiederum das umgekehrte Fall wäre, dass man mir dann verbieten würde, dass ich da nicht nochmal eine kritische Perspektive drauf geben darf. Ne? Und ich finde, es ist irgendwie super wichtig, dass man beim Gaming so diese Zugänglichkeit behält, ne? Und dass man auch vielleicht auch so eine Casual-Perspektive auch einlegt. Und gleichzeitig heißt es ja immer so, boah, warum habt ihr dieses Spiel jetzt schon wieder einen Zelda-Klon genannt? Wo ich mir denke, ja, es ist vielleicht aber auch notwendig, weil man sonst nicht schnell genug checkt, worum es bei dem Spiel geht. Deswegen muss man oft Sachen Klone nennen, weil die meisten Menschen irgendwie nur noch 5 Spiele auseinanderhalten können.
To be fair, es sind aber meistens auch welche, ne? Also wenn irgendwie
To be fair,
es wenn sind der Klon welche, irgendwie dran steht, dann ist es das meistens auch, weil das ist ja auch so eine Krankheit der letzten Jahre, wobei das war wahrscheinlich auch schon immer so in einem gewissen Grad, dass wenn irgendwas durch die Decke geht, dann sofort unzählige Klone davon auftauchen. Breath of the Wild war so, Elden Ring war nochmal so ein Beispiel, da wollen dann irgendwie alle aufspringen. Das ist dann irgendwie so ein Überraschungshit in Anführungszeichen, der irgendwas nochmal, ich würde nicht sagen revolutioniert, weil da bin ich auch gerade bei den beiden Spielen kritisch aufgestellt, aber halt irgendwie was anders macht als die anderen Spiele dieser Zeit und dass das dann so gehypt wird, dass man das unbedingt auch aufgreifen muss und in alle Spiele der nächsten 2-3 Jahre einbauen muss.
Richtig, und ich frage mich, was ist eigentlich aktuell gerade der Trend, ne? Weil es war eine Zeit lang mal Postapokalypse, Zombie, dann waren es Multiplayer-Teile, ich bringe die gerade, es ist nicht chronologisch, um Gottes Willen. Und es war die Open World, die jetzt hin und wieder, also sie ist schon negativ gebrandmarkt bei vielen Spielen, aber gleichzeitig ist sie noch mit Abstand einer der wertvollsten Sachen, weil ich wüsste nicht noch, was über der Open World steht, außer es ist Open World plus Multiplayer, ergo müssen alle Spiele jetzt MMOs werden, also wenn man möglichst viel Geld damit verdienen will und möglichst viel die Leute lange bei der Stange halten will, aber es sind total interessante Beispiele, die ja wirklich de facto auf dem Papier immer noch gute Communities haben, nämlich zum Beispiel guck dir so ein Sea of Thieves an, aber das wird ja auch seit seinem Release mit guten Updates gefüttert. Das kannst du aber auch mit anderen Spielen nicht vergleichen. Das andere ist zum Beispiel interessant, Sims 4 kam 2014 raus, GTA 5 2013. Und ich würde sagen, Sims 4, auch wenn es kein Multiplayer-Spiel ist, ist es das bessere Service-Game als GTA 5, weil du immer noch kreative Reize, diese Community bekommt immer noch seit den Jahren so viele kreative Reize, neue Erweiterungen. Während bei GTA 5, wenn du auf Reddit bist, das sind so alte Säcke. Bei GTA 5, wenn du im Reddit bist, GTA Online, die Leute beschweren sich drüber, Rockstar hat uns komplett vergessen. Aber die können auch nirgendwo anders hin, weil es halt keine Alternative gibt zu GTA Online. Da ist Rockstar eben der Rockstar. Worauf ich damit eigentlich hinaus will. Es ist ein super cleveres, verzahntes Ding, ne, in dem man auch irgendwie viel von unserer FOMO und unserem Hype ausnutzen kann. Ich sag aber auch, den Trailer, den ich sehe, das ist nicht das Spiel, das ich am Ende bekomme. Und deswegen, so geil, wie du das schon sagtest, ne, je umso geiler der Trailer ist, desto schlechter wird das Spiel vermutlich. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus, Thomas?
Ja, viele sagen ja immer, vote with your wallet. Ne? Aber dann bin ich halt wieder bei dem Punkt, dass wir Nerds, die halt irgendwie Bescheid wissen, was ich gerade schon angesprochen habe, in der Unterzahl sind und unser Wallet da tatsächlich nicht so aussagekräftig ist. Und es ist echt schwierig, weil halt diese Struktur, die sich gerade bei den Big Playern aufgebaut hat, eigentlich nicht mehr zu durchbrechen ist. Ne? Also es ist halt wirklich einfach nur, dass die gefühlt zerbrechen müssten, um aus den Scherben halt wieder so ein Phönix auferstehen zu lassen. Weil gerade die Punkte, die wir brauchen, so die Risikofreudigkeit, den Fokus halt auch auf kleinere Titel, weg von diesem Hinterherjagen von Trends und gerade von Geld auch, ne? Das ist halt irgendwie alles das, was die Gaming-Landschaft gefühlt aktuell extremst kaputt macht und halt auch prägt irgendwie. Aber es erschließt sich mir halt nicht, wie man da wirklich durchbrechen kann, außer eben, dass man halt wirklich von Creatoren, sag ich mal, wie uns, da wirklich anfängt, diese Indies so sehr zu pushen, dass die wirklich auch irgendwann in den Casual-Markt mit überfließen. Aber gerade die halt zu erreichen, die wirklich dann ausschlaggebend sind bei dem Vote with your wallet, bei dem Argument, ist halt auch wieder super schwierig. Ne? Jetzt ist mit Game 2 gefühlt das einzige Gaming-Format, bei uns zumindest, aus dem Fernsehen rausgeflogen. Bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern ZDF Neo die breite Masse erreicht hat, aber es ist halt auch wieder so ein Statement, dass da auch wieder irgendwie was verloren geht, was halt mit anderen Leuten als uns irgendwie hätte connecten können. Und das ist halt irgendwie auch so der falsche Weg.
Ja, und für mich das letzte Zeichen, wenn Deutschland mir noch einmal erzählt, ja, wir haben Gaming verstanden, habt ihr auf keinen Fall. Ich finde es lustig, weil gerade beim Deutschen Computerspielpreis, bei dem ich ja dieses Jahr war, also zu Gast war, wie andere eben, das klingt irgendwie so, als hätte ich vorne auf der Bühne gestanden, nein, das noch nicht, aber noch, er hat es gemerkt. Ich finde es interessant, gerade wenn dann zum Beispiel so ein Spiel wie Enshrouded halt den Deutschen Computerspielpreis gewinnt, da aber gleichzeitig noch 8 Millionen von Tencent mit drin stecken. Ne? Also das ist eben auch chinesisches Geld und das halt auch gerade dieses Ding, das krass durch die Decke gegangen ist, das alleine mit deutscher Gamesförderung nicht geschafft hätte und dass China da mithelfen musste, steht halt auch für sich, finde ich. Und halt so ein Format wie Game 2 zu gründen, ja, weil wir jetzt irgendwie eine andere Community adressieren wollen, ist und gleichzeitig Deutschland aber sich auch mal wieder sagt, ja, wir wollen ja auch gerne mehr Geld mit Games verdienen. Und das Interessante ist, statistisch gesehen sind wir ja Platz 5 der Länder, die am meisten Games kaufen. Ne? Aber kauft man unsere Spiele? Nein. Und das hat halt auch wiederum, das hat auch wieder Gründe. Und guck dir halt auch die Genres an, die deutsche Spiele machen. Nicht um Gottes Willen, weil wir haben auch innovative Indie-Studios. Das auf jeden Fall. Schau dir die deutsche Games-Förderung an. Aber wie gesagt, das sind die diverse Dutzende Faktoren, die da alle mit reinspielen. Ich habe das Gefühl, ne, ich würde ab morgen die Wertung abschaffen. Das heißt, es gibt keine Zahlenwertung mehr. Die Leute müssen die Texte lesen und müssen sich auch vielleicht mehr mit auseinandersetzen. Eine 90 ist kein gutes Spiel. Es kann sein, dass das Spiel gar nicht zu mir passt. Erzähl mir einfach mal, ob es zu mir passt. Ne? Und dann vielleicht das, was du gerade meintest mit dem Strukturbaum. Ja, und das mit der Story und so und das hier mit den Gameplay-Features, das sagt schon etwas mehr darüber aus, als diese dämliche Zahl, zu der andere Leute runterscrollen. Eigentlich möchte ich mir jeden Tag vornehmen, den Release-Kalender mal komplett zu ignorieren und so einen eigenen Release-Kalender zu erschaffen. Ne? Und das ist zum Beispiel bin ich neulich drüber gestoßen. Ich empfehle euch immer wieder Empfehlungslisten zu gucken von Strategiespielen von vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Und ich bin letztens auf ein Spiel gestoßen, das kennt kein Mensch. Dafür gibt es nicht mal eine eigene Kategorie bei GameStar. Original War, das ist ein tschechisches Studio. Die haben ein Strategiespiel gemacht, das basiert auf einem Sci-Fi-Roman. Und Länder reisen zurück in die Steinzeit, weil es da irgendeinen Rohstoff gibt. Und dann prügeln die sich in der Steinzeit mit Panzern. Dieses Spiel ist auf so vielen Ebenen geil, aber kein Mensch kennt es und ich bin so dankbar, es entdeckt zu haben. Deswegen, oft bin ich bei solchen Suchen, finde ich viel, viel geilere Spiele für mich, als was mir der Release-Kalender serviert. Scheißt auf den Release-Kalender, scheißt auf Hypes, scheißt auf Trailer. Lasst das einfach alles mal bleiben. Ich glaube, wir werden umso gesünder, wenn wir uns gar nicht großartig hypen lassen. Es ist immer noch ein Unterschied zwischen hypen lassen und dass du bei Astrobot Freude empfindest. Ich finde, das eine ist echt und das andere ist fake.
Absolut. Ich war auch jetzt, ich kann nicht sagen, dass ich auf Astrobot zum Beispiel gehypt gewesen wäre, obwohl ich mit Astros Playroom sehr viel Spaß gehabt hatte, aber halt auf einem sehr seichten Level, sage ich mal. Entsprechend hatte ich jetzt weder Bedenken, dass es ein schlechtes Spiel werden könnte, noch irgendwie den Glauben, dass es irgendwie der absolute Banger wird, der über Jahre in meiner Top 10 bleiben wird. Am Ende ist es genau darauf hinausgelaufen, dass es so quasi diese Zwischenstufe, diese Erwartung erfüllt hat. Aber das war auch fein, ne? Also dann war ich zufrieden damit. Und bei vielen anderen Sachen ist es halt genau gegenteilig, dass es halt in eine andere Richtung abläuft. Und genauso wie du das gerade beschrieben hast, so da bin ich halt inzwischen auch schon aufgesprungen, weil ich so oft aktuell irgendwie enttäuscht wurde, dass ich halt wirklich diese Creator und Blogs und was auch immer habe, von denen ich weiß, das ist so ungefähr mein Steckenpferd, da fühle ich mich wohl. Oder wenn ich halt gerade auch einfach nur Bock wirklich auf ein Genre habe, ne, weil ich da irgendwie durch irgendwas angefeuert wurde, dann warte ich natürlich nicht auf den nächsten Release in diesem Genre, sondern ich gucke mir Listen an. Was gibt's da überhaupt schon? Was habe ich in den letzten 20, 30 Jahren von mir aus da verpasst? Und was ist tatsächlich geil? Was ist dann vielleicht auch sogar noch ein Setting, was ich so super spannend finde? Irgendwas mit Piraten oder mit Cowboys, was dann noch mit reinschwimmt, cool. Dann ja, geil. Dann nehme ich das. Dann probiere ich das doch einfach mal aus. Und meistens fahre ich damit tatsächlich echt gut.
Ich habe oft das Gefühl, das ist eine Aussage, die ich oft tätige, aber das Spiel, das ihr sucht, wenn ihr manchmal so vor euch hinsetzt, ne, und dann denkt, oh, wie wäre das denn, wenn das so und so wäre, oh, wenn es dazu ein Spiel gäbe. Und oft, wenn ihr diese Ideen habt, diese Spiele existieren längst, weil ich meine, wir blicken jetzt auf fast 40 Jahre Gaming zurück. Es wird definitiv dabei sein. Ich gehe hochwahrscheinlich davon aus, dass es irgendwo im AA- oder im Indie-Sektor ist. Es wird selten im AAA-Sektor sein, aber es existiert schon längst und wartet nicht erst bis morgen. Irgendwie muss man da super streng bleiben, ne, zu sich selbst. Also, dass man sich selber verbietet, dass man sich nicht in Versuchung führen lässt vom Hype, weil an sich ist es ja nicht mehr so diese warme Umarmung, sondern es ist ja so, ja, Geld scheffeln und oh, die Definitive Edition kaufen oder hier Deluxe Edition, oh, da gibt's noch eine Figur zu, oh, ist das geil. Und ich mir denke, geh mir weg mit diesem Scheiß, ne? Und das, was du gerade eben angesprochen hast bei Astrobot, war eine sehr seltene Ressource. Das nennt sich einfach Vertrauen. Ne, und man hat ja Vertrauen in dieses Studio, dass die was Gutes mit Astrobot machen. Ich habe weiterhin Vertrauen, dass Naughty Dog ein echt gutes Spiel mit Intergalactic machen wird und wahrscheinlich haben auch alle Vertrauen in From Software, dass die weiterhin gute Spiele machen werden. Bei denen muss man aber sagen, die waren von Anfang an immer konsequent. Ne? Die verkörpern etwas sehr Seltenes, nämlich im Core-Gaming, während du gerade genauer gesagt hast, dass Gaming eigentlich immer casualiger wird und es muss immer möglichst eine Open World enthalten und sich viele Leute nicht an lineare Spiele trauen, weil die dann leider nicht auf lange Sicht genug Geld machen. Ich aber auch sage, lasst uns bitte kürzere Spiele kaufen, lasst uns bitte kürzere Spiele spielen und lasst uns mal bitte schauen, was wir in den letzten 20 Jahren vielleicht verpasst haben oder vielleicht in diesem Jahr, aber lasst uns doch einfach alle mal zusammen keine AAA-Spiele mehr kaufen. Das wäre doch eine Idee.
Da wäre ich sowas von dabei. Also, das ist eine Empfehlung, die kann ich so unterschreiben.
Boykottiert AAA.
Wie gesagt, sicherlich, wie du schon sagst, Naughty Dog ist natürlich immer irgendwie ein Garant für eine geile Story, auch wenn deren System, sage ich mal, in den letzten Jahren halt auch irgendwie so etwas sich abgenutzt hat. Also ich hoffe da auch, dass sie jetzt mal wieder ein bisschen auf Innovation setzen. Aber allein wirklich, um diese Story dann zu erleben, wo man halt einfach weiß, da haben sie halt den Fokus drauf gehabt und das wird geil und das wird auch geil aussehen und das wird sich an sich sicherlich auch geil spielen. also man kann natürlich einfach nicht über alles drüber schauen und jetzt alles verteufeln, ne? Aber so grundsätzlich ist es per se schon der richtige Gedanke, dass man jetzt nicht blind dieser AAA-Industrie einfach vertraut, sondern halt seine Fühler wirklich mal ausstreckt und wirklich nach seinen Interessen geht, wie wir das jetzt hier gerade ausgeführt haben. Nicht nach einem Hype hinterherrennen, sondern einfach nach seinen Interessen. Es gibt so viele, also egal, was ich mir durchlese an Reddit-Threads, ne? Also Reddit ist meine absolute Lieblingsplattform inzwischen geworden, weil egal welche Frage ich habe oder was du gerade beschrieben hast, diese Idee, du stellst ja dieses perfekte Videospiel vor und das ist ja genau das, was du in Reddit irgendwie als Frage stellen würdest, ne? Und wenn du das schon bei Google eintippst, dann kriegst du irgendwie als erstes diese Reddit-Seite aufgelistet und dann sind da so viele Leute, die dir entweder genau dieses Spiel zeigen oder irgendwas, was da reinspielen könnte, so was dir auch gefallen könnte. Und dann findest du auf jeden Fall irgendwas, was dich anspricht oder was dich irgendwie unterhalten kann. Und ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, kürzere Spiele, bitte, bitte. Ne? Also das ist was, ich glaube, The Order 1886 ist maßgeblich auch wegen seiner Laufzeit furchtbar untergegangen damals, ne? Obwohl es an sich von Grafik, Story eigentlich auch im Gameplay eine runde Sache war. Und weil es hatte ja nur 5 Stunden Spielzeit oder so. Aber trotzdem, wenn du so eine Erfüllung hast in diesen bis zu 10 Stunden, sage ich mal, während du in 40 Stunden Open-World-Abenteuern am Ende irgendwie ausgelaugt bist, weil es so träge war, diese ganzen generischen Nebenquests und Sammelsachen abzugrasen, dann bitte, dann nehme ich doch jederzeit eher ein 5-Stunden-Spiel, das mich berührt hat, wo ich vielleicht am Ende sogar eine Träne vergossen habe oder was mich halt einfach, was so irgendwie unvergessen bleibt über Jahre, Monate hinweg, weil es halt irgendwie was Frisches gemacht hat, irgendwie eine Gameplay-Funktion benutzt hat, die ich noch nie gesehen habe oder irgendwie hat sowas, dass dieser Kunstgedanke, der müsste wieder stärker in die Köpfe rein, dass es halt nicht nur um Beschäftigungstherapie geht, sondern wirklich was zu erleben. Aber das sieht man ja auch auf Netflix, so wo die Trends hingehen, die sind ja auch super datengetrieben. Und wenn ich mir die zigte Netflix-Produktion angucke, dann läuft es halt auch genau darauf raus. Du merkst, das sind so die Hypes, die da bedient werden, aber so die Essenz des Ganzen ist halt echt flach. Und das ist gefühlt so das, wo sich unsere Gesellschaft so allgemein irgendwie hinentwickelt. Das spielt dann auch TikTok wieder mit rein, ne? Da so die geringe Aufmerksamkeitsspanne und alles super schnell konsumieren und bloß nicht zu lang und alles schnell auf den Punkt. Es ist halt gerade irgendwie gefühlt eine schlechte Zeit fürs Gaming.
Und gleichzeitig ja auch wieder eine gute, ne? Und das ist wieder eine schlechte und wieder eine gute. Und Microsoft feuert so viele Menschen und empfiehlt ihnen, dass sie doch, wenn sie gerade Schwierigkeiten haben, soll sie doch eine KI fragen, wie die jetzt gerade ihnen helfen würde. Und das war für mich so das schlimmste Moment, den ich mir hätte ausdenken können. Auch hier wieder sehr viel Wahres dabei. Ich müsste jetzt fast hinter jeder deiner Aussagen eine Fußnote setzen, weil da so viel Gutes drin war. Was alles, was man noch weiter vertiefen, noch weiter aufdröseln, noch weiter spinnen könnte. Ich finde diese Gegengesellschaft, die du gerade meintest, ne, dass Reddit quasi so ein Anti-, also so ein Gegenjournalismus bildet, beziehungsweise mehr so ein Individualismus, so, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Alles, was ich immer gesucht habe, dazu existierte bereits ein Thread. Egal, ob der jetzt 4 Jahre alt ist oder 10 Jahre alt, ne? Alles, was ich gesucht habe, hat jemand anders schon mal gesucht. Und damit fühle ich mich tatsächlich dann auch weniger einsam mit meinem Verständnis von Gaming, weil das tatsächlich tue ich häufig, mich einsam fühlen in Bezug auf das, was ich an Gaming ganz toll finde, weil es halt doch oft darum geht, dass man dann sieht, wenn irgendein Video, also wenn irgendein Spiel rauskommt, dass dann irgendwelchen Creator Meisterwerk auf ihr Thumbnail packen oder Grütze und damit ist dieses Spiel dann anscheinend final besprochen, was ich überhaupt nicht so sehe, wo ich mir denke, nach der Testwertung fängt erst der interessante Scheiß an. Und ich sage auch manchmal, ich empfehle euch manchmal tatsächlich bezüglich des Gamings, weil wie das, was Thomas meinte, diesen Kunstgedanken zu behalten und dieses wirklich Wertvolle, anstatt dass ihr halt eben durch eine Open World reitet und eigentlich generischen Scheiß macht. Wenn euch das beruhigt, um Gottes Willen, macht das bitte. Aber das ist auch nicht rein Gaming. Es gibt auch viel mehr im Gaming. Schaut euch Gaming-Essays an. Schaut euch Gaming-Essays an von Leuten, die sich mit interessanten Perspektiven beschäftigen, die vielleicht mal auch einen Franz Kafka und einen Bloodborne miteinander vermischen oder so. Auch hier wieder ähnlich wie bei Indie-Studios. Das Video, das ich gerade genannt habe, werden viele von euch nicht kennen, auch weil YouTube das im Algorithmus nicht ausspielt. Ich sagte aber auch, wenn ich eine Person nach ihrer Top 10 der liebsten Videospiele frage und ich 9 davon erraten kann, dann würde ich der Person dringend raten, mehr Videospiele zu spielen und vor allem nichts aus dem AAA-Sektor.
Gehöre ich dazu? Wir haben ja ausgetauscht.
Ja, lass doch mal über unsere. Ich werde auch ein bisschen dazugehören. Ich sag aber auch. Moment. Oh, gute Frage, gute Gegenfrage. Erstens, ja, okay. Oh, Thomas, jetzt hast du mich. Sehr gut. Wir leben in einer Welt, wie du schon sagtest, ne? Spiele werden immer größer. Die werden immer teurer, wir haben aber immer weniger Zeit, ergo kaufen wir sie, spielen sie dann kaum und dann spielen wir wahrscheinlich doch wieder COD Warzone, weil das mal schnell geht. Ne? Deswegen frage ich mich, vielleicht ein bisschen weniger Spiele entwickeln, vielleicht auch ein bisschen weniger Spiele kaufen, so wie früher, ne? So als wir noch keine Games hatten. Ich sag, also man muss dazu sagen, ne, ja klar kann Red Dead Redemption einen begeistern, aber ich denke mir halt auch immer so, muss ein GTA 5 in der Top 10 drin sein? Kann es manchmal bei manchen Leuten sein, dass sie vielleicht nur 10 Spiele richtig aktiv konsumiert haben und dass die deswegen in der Top 10 sind? Man darf natürlich auch ein Last of Us in seiner Top 10 haben. Ich habe ein Last of Us in meiner Top 10. Ich habe aber auch zum Beispiel ein Life is Strange in meiner Top 10. Ich sag nicht, dass meine Top 10 eine kuratierte ist. Ich sag mir aber immer, es ist immer geil, wenn man einen super 0815 Vote durch einen anderen interessanten Vote austauschen kann. Ich bin zum Beispiel dankbar, Original War aus 2001 entdeckt zu haben und ich bin auch dankbar, ähnlich wie du es am Anfang beschrieben hast, dass dir mal irgend so ein Key zugespielt worden ist, dass man mir damals ein Key zu Fallon Sales zugespielt hat, ein Spiel aus Schweden, 4 Stunden Indie-Spiel, ihr werdet nie was Besseres gespielt haben. Und dass sich das gefunden hat und dass ich es gefunden habe, dafür bin ich bis heute dankbar und dieses Spiel ist weiterhin in meiner Top 10. Meine Top 10 sollte man immer austauschen. Ich habe es ein bisschen runtergebremst.
Ich finde tatsächlich, die Liste per se ist so die halbe Miete. Du brauchst halt auch so ein bisschen die Story dazu. Also wenn jemand sagt, er hat GTA 5 in der Top-Liste, dann würde ich mich per se auch fragen, hat er nicht genug gespielt? Kennt er die anderen GTAs nicht? Weiß er nicht, dass die Story davon besser ist oder dass es Spiele mit deutlich geilerem Gameplay gibt oder so? Oder hat er halt wirklich für, weiß ich nicht, 2 Jahre eine extremst geile Zeit gehabt, weil er es ständig irgendwie mit Kumpels zusammengespielt hat und die Gaudi ihres Lebens hatten, das spielt da natürlich auch rein. Es ist natürlich nicht nur irgendwie die Qualität des Spiels, sondern halt auch irgendwie das, was du daraus machst oder was es dir in irgendeiner Form gibt. Es ist ja auch, wenn du genau das richtige Spiel in der richtigen Lebenslage spielst, dann kriegt es ja auch nochmal einen enormen Boost. Also es kann ja ein super generisches, eigentlich eindimensionales Spiel sein, aber wenn es genau in dieser vielleicht schwierigen Lebenslage genau das Richtige ist, was du gerade brauchst, dann wirst du es halt immer irgendwie mit einer positiven Note verbinden. Und also ich persönlich bei meiner Top 10 gehe da auch nicht rein objektiv dran, sondern verbinde halt mit vielen Sachen halt auch irgendwie was und das gehört da irgendwie auch mit dazu. Deswegen verteufel ich Listen jetzt per se, oder ich versuche es zumindest, sie nicht sofort auf Anhieb zu verteufeln, sondern frage mich, gibt es da eine Geschichte zu, die das vielleicht erläutert, warum das jetzt so ist?
Das hast du super schön erweitert. Ich glaube, das sind Hilfskonstrukte. Das ist das Gleiche wie Pile of Shame. Das ist für mich, existiert eigentlich auch nicht. Das sagt man immer nur so. Und das ist so ein bisschen so, ich finde auch dieses Konstrukt nicht gut, weil ein Pile of Shame wird meistens größer, aber nicht kleiner. Und ist auch ein bisschen so die Antwort darauf, ja, es existieren so viele Spiele, aber ich muss sie ja auch alle gespielt haben. Pile of Shame. Deswegen, auch hier reißt auch ein Pile of Shame nieder, der existiert nicht, weil ihr habt begrenzte Lebenszeit und ich wünsche euch, dass ihr die Zeit so einsetzt, wie ihr sie nutzen wollt. Und wenn ihr nochmal, weiß ich nicht, COD Warzone zockt und happy dabei seid, ist das voll cool. Ich vergleiche das mit einem anderen Beispiel, ein Podcast, der es nie rausgeschafft hat, weil ich ein, ist, ich kenne die Gründe gar nicht mehr, weil Aufnahmen verloren gegangen sind oder so. Aber ich hatte tatsächlich mal ein fantastisches Gespräch mit Samp Zockt, falls ihr den kennt. Kennst du den?
Oh ja, ja,
kenne ich. Da waren wir, sind wir beide auch wieder mit Abschweifungen irgendwo gelandet. Und er meinte, wenn man Gaming mit Restaurants vergleicht, es gibt diese eine geile Currywurstbude beispielsweise, zu der du immer hingehst. Und da schmeckt es immer richtig geil. Kann es sein, dass es irgendwo da draußen einen richtig geilen Laden gibt, aber du traust dich nicht, von deiner Currywurstbude wegzugehen, weil es ja sein kann, dass du enttäuscht werden könntest. So, und das hattest du jetzt natürlich interessant aufgemacht, ne? Gerade bei AAA muss man ja per se auch immer, sollte man deutlich skeptischer sein, ob man sich seine Zeit dann eher dort verschwendet und etwas weniger ängstlich sein, sie vielleicht anderswo zu investieren. Und man soll natürlich weiterhin skeptisch bleiben, weil, ne, ich feiere viele deiner Videos, wo es auch einfach darum geht, man hat abends auch vielleicht nur noch ein 2-Stunden-Zeitfenster, um dieses gesamte Gaming-Versum irgendwie in sich aufzunehmen und ein Teil davon zu sein. Und dann sage ich manchmal, vielleicht ist ein bisschen mehr darüber informierend über den Tag hinweg vielleicht sinnvoller oder quasi seine Gaming-Urlaube länger zu planen und dann richtig geile 2 Stunden zu erleben, anstatt Baldur's Gate 3 zu kaufen, es dann zu spielen und zu wissen, oh, 70 Euro verschwendet, mein Leben ist scheiße. Deswegen, ich glaube auch dieses Informieren darüber und wie ihr euch darüber informiert, das ist, glaube ich, wichtig. Und da finde ich es manchmal toll, wie du gerade schon sagtest, es gibt Leute, die schreiben Blog-Einträge, Geschichten über, weil sie irgendein Spiel gespielt haben. Und diese Geschichte kann es sein, die mich dann total dazu inspiriert, dann aus diesem Grund auch dieses Spiel aufzusuchen. Aber nicht, oh, der Test, oh, 90, das ist alles der falsche Zugang für mich. Ich möchte eine persönliche Lebensgeschichte von der Person hören, was sie darin gefunden hat. Das interessiert mich viel mehr. Auch hier, Top 10, hast du recht. Es ist ein Hilfskonstrukt, eine Orientierungsleiste. Auch das sollte man eigentlich abschaffen. Aber ich finde es wichtig, wenn mir jemand zu seiner Top 10 Geschichten erzählen kann. Du kannst mir bestimmt zu deiner Top 10 viele Geschichten erzählen. Ich könnte dir zu meiner Top 10 viele Geschichten erzählen. Und ja, da kommen auch 0815 Votes wie Skyrim drin vor. Ich sage aber, wenn ich dir meine Geschichte zu Skyrim erzähle, dann wirst du verstehen, warum das kein 0815 Vote ist. Und, ne, Gaming ist wie Tinder. Gaming ist nicht 0815 und wir sollten auch nicht so 0815 sein. Und ich finde, wir sollten viel mehr über Gaming reden.
Definitiv. Also ich finde, das ist auch die schönste Botschaft, die wir so ein bisschen rauskristallisiert haben. Dieses, du musst einfach wissen, was du willst, was du brauchst, und dann musst du danach suchen. Und du kannst ja eigentlich sicher sein, dass irgendwer schon mal danach gesucht hat oder zumindest, dass es die Leute gibt, die Antwort drauf geben können. Und du wirst zweifelsohne was finden. Wir haben so viele Millionen Spiele inzwischen, auf die wir zurückgreifen können, dass da auf jeden Fall irgendwas dabei ist, was so dein Jucken gerade kratzen kann. Und entsprechend, genau, lass dich nicht irgendwie beeinflussen, mach dir klar, was du willst und hol's dir.
Lass dir von den Studios nicht erzählen, was du willst, denn die wissen das heute eigentlich nicht mehr. Die wissen, was geil sich in Trailern macht. Was auch immer. Mhm. Beschäftige dich noch viel mehr mit der Frage, was du selber willst. Was bist du eigentlich für ein Spieler? Was bist du für eine Spielerin? Und wenn man das weiß, glaube ich, kann man echt gut fahren. Ich glaube, das ist so der bei sehr viel dystopischem Gelaber, das leider zu Recht dystopisch war, was wir heute von uns abgegeben haben, ist, glaube ich, das immer noch so eine. Ist das, glaube ich, eine Konstante oder ein super wichtiger Hafen für einen? Ich glaube, wenn du deinen Geschmack kennst und den nicht verwässern lässt oder auch nicht, oh, ich muss diese Spiele ja kaufen, weil ich Schiss habe, wenn ich nicht mitreden kann, da dem zu entsagen und so ein bisschen auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Und wenn du dann im Sale, sagen wir mal, für 10 Euro irgendein Spiel abgegrast hast und dachtest, boah, richtig geil. Ich sag dir, es ist super schwierig, Spiele zu finden, wo man sagt, boah, Match, das hat richtig gut funktioniert. Also ich sage vielen Dates, wenn wir die Gaming-Tinder-Metapher weiter sagen, ich sag vielen Dates ab, aber richtig gute Dates habe ich selten. Ich weiß sie aber auch zu wertschätzen. Und oft ist es so, dass ich mich gerade darüber definiere, was ich gerade nicht spiele. Jedes Spiel, das ich ausschließen kann, ist für mich auch ein Gewinn. Ne? Weil damit halt Zeit für ein Spiel bleibt, das ich vielleicht bald finde.
Absolut. Und wenn wir dann nochmal bei der Tinder-Metapher bleiben, das ist ja auch, wenn alle über dasselbe sprechen, wenn alle irgendwie gleich sind, dann macht sich ja auch irgendwie langweilig. Also ich sag mal, wenn du auf den Hypezug aufspringst und dir jetzt auch das Spiel holst, was gerade gehypt wird, wo du jetzt aber nur so dezent eigentlich Interesse dran hast, was vielleicht eigentlich gar nicht so dein Ding ist oder du dir nicht sicher bist. Und dann entweder musst du dich dann am Ende der Meinung fügen, du fängst ein Streitgespräch an oder du bist, gehörst dann halt zu denen, die halt alle darüber moppern, weil es halt doch nicht so gut geworden ist. Bist du nicht eine viel interessantere Person, wenn du stattdessen irgendwas richtig Geiles gespielt hast, wo du dann eine Geschichte mitentwickelst und dass du dann diese Geschichte erzählst? Bist du dann nicht so der Besondere auf der Party und bei einem Date, wenn wir dabei bleiben, dass dich das dann halt irgendwie deutlich interessanter macht, weil du halt nicht Massenware bist?
Das, was ich eben mit der Top 10 meinte, ne? Hab nicht dieselben 9 Votes bitte in deiner Top 10. Nicht, dass ich jemanden dafür verurteile, aber vielleicht mach eine Top 20 draus und die nächsten 10 Plätze müssen super besonders sein. Oder meinetwegen, ersten 10 Plätze dürfen AAA enthalten, aber 10 bis 20, das ist jetzt konstruiert, aber da darf kein einziger AAA-Titel sein. Und ich glaube, das wird, das ist richtig spannend. Ich finde das total interessant, auch vor allem, wenn Gaming mit Filmen auch so verglichen wird. Ne? Was ist eigentlich genau der Unterschied? Und ich finde, in Gaming spielst du als Person noch mal eine viel größere Rolle als im Film. Ich möchte Film gar nicht verteufeln. Das ist ein ganz anderes Medium. Es hat einen ganz anderen Zweck. Aber es geht bei Gaming nicht zwangsläufig um Entertainment, sondern auch viel um dich selber irgendwie zu finden. Ich weiß, dass das super esoterisch klingt, aber das ist halt, das finde ich so toll am Gaming. Es sind so virtuelle Räume, wo du mal Dinge ausprobieren darfst. Und deswegen, das finde ich auch zum Beispiel toll bei Death Stranding, dass ich auch mal kein Held sein muss. Ich bin jemand, der eine absolute Scheißaufgabe hat und die ich auch hasse, aber ich muss mir jeden Tag etwas suchen, was mich quasi weitermachen lässt und sei es auch nur im Song im Radio. Und das finde ich, das ist so ein Survival-Aspekt auf so einer psychischen Ebene, der mir sehr, sehr viel gibt. Und Games haben mich sehr viel weitergebracht. Ich sag aber auch, ich habe auch Spiele gespielt, wo ich mir dachte, ihr wisst nicht, wer ich bin, ihr interessiert euch auch nicht dafür, ihr seid Massenware und ich könnte dich nicht schneller deinstallieren. Ich habe diesen Podcast eigentlich ursprünglich mal gegründet, um mit spannenden Menschen über spannende Gaming-Perspektiven zu sprechen. Du musst kein Connoisseur sein, du musst kein Oberpro sein, du kannst auch ein kompletter Casual sein. Ich habe auch schon mit 70-jährigen Omas über Gaming geredet, die haben mir fantastische Perspektiven geliefert auf Gaming. Ich möchte manchmal, glaube ich, mehr mit GamerInnen zu tun haben als mit Games, weil das, glaube ich, ich möchte wissen, was machen Games mit Menschen. Das ist für mich, glaube ich, dasjenige, was mich an Games richtig toll finde. Und ich will nicht nochmal hören, Red Dead Redemption ist ein Meisterwerk. Das ist so Grundschulkram. Der richtig geile Kram beginnt danach.
Ja, bin ich ganz bei dir. Das ist die Geschichten, persönliche Geschichten, dass egal, ob es ein Film ist, ein Videospiel, vielleicht sogar ein Musikstück oder halt eben ein Gespräch mit irgendjemandem, wenn es halt wirklich diese persönliche Note, das ist halt eben am Ende das, was dich berührt und was hängen bleibt. Ne? Also wenn ich mich in ein Spiel richtig geil hineinversetzen kann, wenn ich mich mit dem Protagonisten identifizieren kann oder einfach mich in der Spielwelt wohlfühle, das ist halt irgendwas, das bleibt. Und das ist, ich will gar nicht mal sagen, dass es so selten ist, aber wie wir schon festgestellt haben, man muss eben danach suchen und man muss es eben auch finden.
Und das, was du gerade beschreibst, diese Geschichte, würdest du dich hinstellen und ein Video dazu machen, dann wäre es der bessere Trailer für dieses Spiel, als das Studio gemacht hat.
Auf jeden Fall. Boah, aber halt auch nur für die Leute, die sich dann mit dieser Geschichte identifizieren können.
Ja, doch. Kann ich mich, hab ich schon mal Videos toll gefunden, wo ich mich nicht mit identifizieren konnte? Habe ich dann trotzdem.
Also klar, du kannst natürlich die Videos gut finden und sie anerkennen, sage ich mal, aber ich sag mal, wenn du jetzt ein 30-Minuten-Monolog hörst, so geil er auch ist, über ein Spiel, wo am Ende irgendwie rauskommt, dass du dich halt mit dieser Meinung nicht identifizieren kannst, dann ist es natürlich nichts für dich. Ne? Das ist jetzt anders als der Blockbuster-Trailer, der so viele Leute wie möglich ansprechen soll.
Ja, aber das ist halt wirklich reiner Porno, weißt du? Ich liebe auch Perspektiven, begründete und fundierte Perspektiven, die man mir liefern kann, zu spielen, die ich absolut liebe, weil ich offen und dankbar finde für alternative Perspektiven. Und zum Beispiel, letztes Beispiel, ich finde unser Gespräch absolut fantastisch. Und wenn Gespräche 6 Stunden dauern könnten, dann weiß man, dann sollte man Part 2 und Part 3 machen. Zum Beispiel bei einem Spiel wie Starfield von Bethesda, dieses Studio hatte einen Traum von, also bis hier unser befester Gott hatte einen Traum von diesem Spiel und ich glaube, kein Mensch hat ihn wirklich verstanden. Und dann höre ich immer gerne Menschen zu, die das doch gefunden haben, was er wahrscheinlich auch da reinlegen wollte. Ich finde, dieses Spiel ist so, man verliert sich darin super schnell, man langweilt sich super schnell. Da gibt es bestimmt richtig geile Stellen und dieses Spiel hilft dir nicht, sie zu finden. Und dabei brauche ich tatsächlich andere Perspektiven. Ich höre mir tatsächlich aber auch immer gerne Perspektiven an von Leuten, die Silent Hill 2 nicht mögen. Und dann würde ich ihnen immer gerne erklären, dass ich vielleicht doch noch einen Überzeugungsversuch bekomme, sie vielleicht von dieser Meisterhaftigkeit dieses Spiels zu überzeugen. Das Gleiche könnte ich natürlich bei dir mit Death Stranding machen.
Leg los.
Das sollten wir dann in einem anderen Part machen. Gibt es ein Spiel, mein lieber Thomas, das für dich so das reinste Thomas-Spiel ist, was vielleicht viele Leute gar nicht verstehen, wo du was sagst, da stehst du immer hinter und du könntest, also du hättest auf jeden Fall auch die Mittel, Leute vom Gegenteil zu überzeugen.
Boah.
Schwerste
das Frage sind ja immer so, Schluss. Ja, ja, vor allem so on the fly. Ne? Ich bin ja so spontan wie ein Busfahrplan und das sind immer so Fragen, da muss ich mir eigentlich intensiv Gedanken zu machen. Wenn ich mir jetzt rein meine Top 10 angucke, dann würde ich da wahrscheinlich so ein Tombi oder ein Persona 4 Golden sehen, wobei die wahrscheinlich auch eher unterm Radar fliegen, sage ich jetzt mal, weil sie halt einfach nicht so die breite Masse angesprochen haben.
Klingt jetzt schon geil, ja.
Ja, genau, aber wenn du jetzt darauf aus willst, ob es ein Spiel gibt, was per se von der breiten Masse eher schlecht aufgenommen wird und was ich geil finde, eher andersrum, ne? Also es gibt viele Spiele, die ich absolut furchtbar finde, die aber die breite Masse halt
feiert. Ja, willkommen in meinem Club, willkommen in meinem Bus. Ja, ja, nee, das kenne ich, verstehe ich voll und ganz. Und das ist dann für mich auch mal so 0815-Scheiße, weil ich dann merke, okay, Gaming geht um Eskapismus, Gaming ich muss der Held sein oder die Heldin und ich muss mich richtig geil fühlen. Das ist so der Größenwahnsimulator, aber so alles, was ich abseits dessen. Ich meine, ganz ehrlich, Matrix, ne? Neo ist der Auserwählte, wo ich mir denke, ja, das ist super cool, wie Superman durch die Gegend zu fliegen, aber stell dir mal vor, was man alles nicht in der Matrix machen könnte. Du könntest so viel damit machen, ohne der Chosen One zu sein. Da gibt es so viel geilere Angebote, glaube ich. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe. Ich würde so viel mehr darüber erfahren, was man damit machen kann, anstatt dass da nur einer Superman-mäßig durch die Gegend fliegt und Leute vermöbelt, was übelst lustig und cool aussieht, um Gottes Willen. Super geil. Aber ne, das ist immer so, das Potenzial ist hier immer noch nicht ausgereizt und dafür muss man sich so ein bisschen aus der Komfortzone bewegen. Und das andere Problem, was ich habe, ne, so ein bisschen mit dem Dings, ist halt wirklich die Zeit. Also die Zeit wird immer irgendwie weniger, Games werden immer länger, es gibt immer mehr Games. Welches Game soll ich spielen? Ist da die Lösung, super streng zu sein? Oder soll ich mir einfach ein weniger Kopf machen?
Ich denke, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten, dass du genau das finden musst, was du einfach brauchst. Also damit sortierst du halt ultimativ schon so viel aus, was einfach deine Zeit verschwendet. Ich bin inzwischen auch bei dem Punkt, also dieses letztes Jahr habe ich so wenig gezockt wie schon ewig nicht mehr, weil die Zeit halt einfach so knapp ist.
Same.
Und umso froher bin ich darüber, dass ich quasi im selben Zeitraum diese FOMO abgelegt habe und mir darüber klar geworden bin, dass mich so moderne Spielreleases viel zu oft enttäuscht haben, dass ich immer mal ein Auge, wenn ich irgendwie was sehe, was indie-mäßig ist, dass man da immer mal ein Auge drauf hat und guckt, was sieht denn zumindest interessant aus und halt eben sich super viel auch über die letzten Generationen informiert, was man da so alles verpasst hat, was aber teilweise richtige Meilensteine waren, zumindest auch in irgendwelchen Kerngruppen. Ich denke, das ist halt einfach der richtige Ansatz, der gerade Gamer mit wenig Zeit wirklich die Erfüllung bringt.
Tatsächlich, die meiste Zeit verwende ich auf Podcasts zu Gaming, anstatt ich selber spiele und ich finde es gar nicht mal so schlecht. Man hat schon trotzdem manchmal das Gefühl, da wäre man am Rande des Universums, während sich alle bei der Sonne aufhalten. Und gleichzeitig, aber das ist dann einfach so eine individuelle Kiste, die ich nicht jedem empfehlen kann, habe ich manchmal so ein richtig geiles Gefühl, wenn ich beispielsweise einen Community Report für GameStar schreibe, ne, und die schicken mich beispielsweise zu einem Spiel, das seit 20 Jahren draußen ist, das quasi von der Community übernommen worden ist, weil die Entwickler es längst fallen gelassen haben. Und dann fühle ich mich wirklich wie Indiana Jones, jetzt kannst du es wahrscheinlich vor deinen Augen sehen, der so ein bisschen den Dschungel so ein bisschen zurecht rückt, ne, oder so nach links oder rechts oder mit der Machete einmal durchgeht und plötzlich so einen antiken alten Tempel sieht. Ne? Und das sind immer so geile Gefühle, die halt oft mit Retro und Klassikern zu tun haben. Also nicht, weil ich mir den modernen Scheiß nicht ansehen will, aber ich habe oft das Gefühl, gerade wenn ein Spiel draußen ist, dann hat es noch nicht viele Geschichten erzählen können. Ne? Und gerade ein Spiel, um das sau viele Geschichten existieren. Ich glaube, GTA Online, sich jetzt mal Reddit anzugucken, was Menschen dort alles erlebt haben, die ja vielleicht sogar Leute, die sie dort getroffen haben, Real Life getroffen haben. All diesen ganzen Community-Kram drumherum, das finde ich so viel spannender. Und das muss eigentlich noch erzählt werden, anstatt dass jetzt schon wieder Shark-Cards im Sale sind oder so. Mhm. Wir haben sau viele gute Empfehlungen, sau viele Tipps. Und wir gehen mit einer überraschend positiven Note aus einem sehr dystopischen Talk, wo ich immer denke, eigentlich möchte ich gar nicht über die Industrie reden, weil so viel negativer Scheiß dabei gerade ist. Und ich den Leuten ja auch nicht, wenn sie auf YouTube kommen, jetzt noch den Tag vermiesen will. Aber man muss ja irgendwie drüber reden und es nicht ausblenden. Aber ich finde, wir haben auch eine gute Waffe den Leuten an die Hand gegeben. Ne? Kennt euch selbst und damit wisst ihr auch, wo ihr gamingtechnisch hin müsst.
Ich bin auch sehr froh, dass wir den Bogen gekriegt haben ins Positive. Ich habe es ja anfangs gesagt, ich bin jemand, auch wenn viele meiner Meinungen vielleicht anecken und erstmal irgendwie einen negativen Grundton haben, bin ich grundsätzlich jemand, der eigentlich Positivität verbreiten möchte und eigentlich Leute mit diesem Lächeln rausschicken möchte, das ich bei Astrobot auf den Lippen hatte. Und entsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass wir da jetzt eigentlich diesen Bogen bekommen haben und ja eigentlich eine grundsolide Lösung gebracht haben, mit der ich gut leben kann. Es ist jetzt vielleicht nichts, was die Industrie an sich rettet, aber im Grunde genommen, wenn du diesen Stil fährst, den wir jetzt so etabliert haben, dann kann es dir eigentlich auch egal sein.
Das hast du sehr schön gemacht, ne? Mach den Multiplayer wieder zum Singleplayer.
Genau.
Es gibt diesen wunderschönen Post letztens auf Reddit, wo eine Person geschrieben hat, dass sie nach 10 Jahren alles Multiplayer-mäßige runtergeschmissen hat und jetzt nur noch Singleplayer-Spiele spielt. Und das sei die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Dieser Person, diese Aussage ist viral gegangen. Ich habe selten so hart mit einer Aussage connected. Ne? Die war jetzt nicht grundlegend negativ, die war einfach nur eine Ich-Aussage, wo jemand sagte, ich weiß, was ich will. Und das hat so richtig gut getan zu hören. Ne? Es gibt viele Leute, die dann nicht wollen, jetzt red doch nicht immer alles negativ, wo ich mir denke, ja, aber gleichzeitig, ich glaube, wir mit unserer kritischen Perspektive meinen es eigentlich besser als die ganzen Scheiß-Hype-Marketing-Kampagnen, mein Lieber oder meine liebe Freundin da draußen. Die wollen euch nicht unbedingt in allen Wellen beglücken, die wollen eigentlich meistens eher euer Geld haben. Und das ist, glaube ich, vielleicht woanders besser angelegt. Schaut mehr zu Games, redet mehr über Games, redet vor allem viel mehr über Games, erweitert eure Top 10, schmeißt euren Pile of Shame weg, scheißt auf Wertungen, hört mehr in Liven, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, zwinge ich euch nicht. Und wenn ihr in Liven nicht hören wollt, dann schaut gefälligst mehr Lord of Nerds, dem lieben Thomas, oder vielleicht bleibt ihr bei uns beiden, das wäre natürlich auch sehr schön.
In diesem Sinne, Ultimo.
Thomas, du kannst es nicht sehen, dass ich applaudiere, aber vielen Dank. Komm bitte unbedingt wieder, wenn du willst.
Super gerne. Und wir haben auch schon drüber gesprochen. Du bist selbstverständlich auch bei mir eingeladen.
Gerne.
Wir werden dann ein bisschen anderes Format aufziehen, wo wir dann vielleicht ein bisschen intensiver über spezielle Spiele an sich sprechen. Aber das könnte natürlich auch sehr, sehr spannend werden. Ich würde mich sehr freuen.
Ich freue mich genauso darauf. Das Date haben wir. In dem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr intensiver Podcast. Ich hatte ein bisschen Schiss vor diesem Thema, aber ich habe mir die richtige Person an die Seite gesucht. Ich wusste nicht, wie es ausgeht. Ich bin sehr überrascht von diesem Ausgang und auch das erlebt ihr nur in Podcasts. Das erlebt ihr nicht in Texten, das erlebt ihr nicht in gescripteten Videos. Wenn euch das begeistert hat, ihr wisst das, ihr könnt ihr auf YouTube finden, mit Gameplay untermalt oder eben auf Spotify, Apple und Co., eben den Podcast-Apps eures Vertrauens. Und wenn ihr sagt, Michael, ich möchte aber eigentlich noch mehr von deinem Bonus-Content haben, ne, von diesen Reportagen, von diesen Analysen, von diesen Gesprächen, von diesen richtig coolen Formaten dahinter der Paywall, dann sage ich, Schaut es euch gerne an bei Steady. Für Minimum 5 Euro geht es los. YouTube-Kanalmitgliedschaft, alles ein bisschen verspätet, aber ein bisschen günstiger. Und in diesem Sinne, enlife das Leben und embrace das Chaos. Und kennt euch selbst und damit wisst ihr auch, wo ihr gamingtechnisch hin müsst. In diesem Sinne, haut rein. Danke dir, Thomas. Hau rein. Ciao.
Danke. Macht's gut.